Amerika hat gewählt und ja, wenig überraschendes Ergebnis, würde man irgendwie sagen, oder doch überraschend, oder wir hatten ja in der Folge im Juni den Titel Das Tramperium schlägt zurück. Das hat dann doch ziemlich gut gepasst im Nachhinein. Und in Deutschland gleichzeitig werden irgendwelche Pyramiden wieder bekannt. Pyramiden, wie man vermeintlich die Ampel verlassen will. Also, Grund genug darüber zu sprechen, was dann in Amerika abgelaufen ist. Und vielleicht müssen wir so einen kurzen Abstecher nach Deutschland doch nochmal machen. Die SPD ruft, auch wenn JS nicht mehr dabei ist. Insofern, let's go.
Der Politikgeflüster-Podcast.
Diese ganze Bewegung, die wir aufgebaut haben, beispiellos, hat es noch nie gegeben. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass wir hier die größte politische Bewegung überhaupt in diesem Land, die es jemals gegeben hat, aufgebaut haben. Und jetzt erreichen wir eine neue Stufe an Bedeutung, denn wir werden unserem Land zur Heilung verhelfen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Wie finden Sie es, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat?
Nein, Traum. Sorry, I really don't want to.
Da will ich nichts mit zu tun haben. Also gehen Sie lieber wieder in den Regen. Ja, wir wollen heute Donald Trump zum Wahlsieg gratulieren, aber bitte auf seine Art, also einfach lügen.
Man muss es nur lang genug behaupten, bis es zu einer Scheinwahrheit wird.
Lieber Olaf Scholz, das ist deine Chance, es doch noch zu schaffen.
Ich mache Deutschland besser. Innerhalb von 24 Stunden. Wirtschaftswachstum, wir machen Deutschland great again.
Muss man es nicht positiv sehen? Gegen Donald Trump wirkt ja sogar Olaf Scholz seriös.
Habe ich jetzt leider vergessen, wer das war.
Dann haben Sie das Beste aus beiden Welten, Donald Trump und Olaf Scholz. Vergesslichkeit und Lügen.
Warum der Trump ausgerechnet das Deutsche überhaupt Kicker hat, weil er eben deutsche Wurzeln hat.
Kann man sagen, Amerika ist eigentlich einfach ein großes Thüringen?
Das würde ich so als Thüringer nicht unterschreiben.
Sie sind aus Thüringen?
Ja, aber ja, das erzähle ich niemandem.
Ja, das erzähle ich niemandem, dass ich aus Thüringen komme. Sag mal, TM, was hat dich denn eigentlich am meisten an der US-Wahl und dem Ergebnis überrascht?
Habe ich gerade gehört, Amerika ist ein großes Thüringen. Das ist aber interessant. Nein, also überrascht hat mich die Eindeutigkeit. Also, dass es ein knappes Rennen wird, hat sich ja in den Umfragen vorhersehen lassen. Es hat sich auch vorhersehen lassen, dass Trump diese Wahl am Ende gewinnen würde, was ja letztendlich eingetreten ist. Aber dass er alle Swing States gewinnt und sogar den Popular Vote gewinnt, und Harris mal eben knapp 10 Millionen Stimmen weniger einfährt als Biden noch in der Wahl zuvor, das hat mich schockiert. Und das ist sogar schon bis zu Herrn Kabisch vorgedrungen, obwohl ich gar keinen Unterricht mit ihm habe.
Siehst du mal, die Quellen sind unersättlich oder so, weiß ich nicht. Genau, also ihr merkt, wir wollen heute über die US-Wahl sprechen. Welche Überraschung, das macht natürlich inhaltlich auch Sinn, nachdem wir letztes Mal ja eigentlich nach der Wahl gesagt haben, wir schieben es noch ein bisschen, weil Analyse braucht Zeit und der Blick darauf braucht Zeit. Das wollen wir heute quasi vor uns nehmen und dann im zweiten Teil, wie angekündigt, soll es einen kurzen Blick nach Deutschland geben. Mehr mit dem Fokus darauf, nicht was bei der FDP mit irgendwelchen Pyramiden und Plänen abläuft. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon in Gänze dargestellt, sondern eher die Frage, ja, was letztlich dieser angehende Wahlkampf und die Rolle Olaf Scholz und der SPD da irgendwie Bedeutung haben kann. Aber Gott sei Dank, nicht nur TM ist dabei, auch wenn ihr immer diesen wunderbaren Start für uns hier setzt, sondern wir sind auch noch ein paar mehr und auch für euch gilt natürlich die gleiche Frage. Auch hier würde mich interessieren, was war denn für euch an der US-Wahl und dem Ergebnis so überraschend? Und wenn mich nicht alles täuscht, fängt NL an.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Sehr, sehr verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Und für mich waren am interessantesten die Analysen danach. Es gibt zum Beispiel Quellen, die herausstellen, welche Bildungsstände denn welche Partei gewählt haben oder wie da das Verhältnis sich zusammensetzt. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, später nochmal drauf zurückzukommen und da nochmal zu schauen, wie sieht's aus in Amerika und wie beeinflusst das das Wahlergebnis, spricht eigentlich für sich. Man sollte sich mal anschauen. Das ist ein Blick wert auf jeden Fall.
Ja, also ich habe wie TM auch bereits geahnt, dass Trump gewinnen wird, aber eben nicht, dass Harris so weit hinten liegen wird. Also ich dachte nach allem, was passiert, also in den letzten Jahren von Trumps Herrschaft passiert ist, dass die Menschen eine Lehre draus ziehen, aber tja, anscheinend nicht genügend. Zwar hat er weniger Stimmen als 2020, aber trotzdem noch die Mehrheit. Mich überrascht es einfach, wie viele Menschen einen Politiker wählen, der für das Leid so vieler anderer Menschen verantwortlich ist.
Du RB, man hört dich nicht. Nur mal so als kleiner Hinweis, du sprichst zwar, aber wir hören dich nicht. Teste nochmal dein Audio-Setting. Klappt's? Sonst gehen wir weiter.
Aber das Bild von RB ist sehr unterhaltsam.
Ja,
aber
das sieht ja niemand. Also man sieht sie da sitzend und wie er so einen Kreis dreht, das sieht gut aus, aber wir machen daraus ja keinen Podcast, insofern.
Soll ich erstmal weitermachen?
Mach weiter, wir geben ihm Zeit, das zu reparieren.
Okay, also wenn man ein Grunzen im Hintergrund hört, das ist mein Hund. Ja. Also hier ist EN. Und ich glaube, mich hat am meisten überrascht, um jetzt mal auf einen inhaltlichen Aspekt einzugehen, dass die Leute Trump gewählt haben, auch unter der Prämisse, dass sie unter ihm mehr Geld hatten und die Inflation in den letzten Jahren vermeintlich unter Biden gestiegen ist, wo natürlich viele wirtschaftliche und weltpolitische Aspekte einfach eine viel größere Rolle spielen als eine Persona. Und Trump selbst die Zölle so sehr erhöhen will und darauf setzt, dass dann alle in Amerika produzieren, was ich mir schwierig vorstelle, wenn er sehr viele Arbeitskräfte abschieben will. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass er nur Menschen mit anderer Herkunft einstellen würde, sondern ich will sagen, der ganze Plan passt in meinem Kopf überhaupt nicht zusammen und es schockiert mich, dass das in so vielen Köpfen anscheinend zusammenpasst.
Ja, ja, JV.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass schon fast alles gesagt wurde, was mich auch überrascht hat, vor allem dieser doch sehr knappe Vorsprung von Trump, das hätte ich sonst auch genannt, aber ansonsten, was mir jetzt noch spontan einfallen würde, ist einfach, wenn man sich die Bevölkerungsgruppen, sage ich mal, anschaut, die Trump bzw. Harris gewählt haben, da gab es ja auch einige Statistiken und Übersichten dazu. Und da ist jetzt zum Beispiel, wenn man sich anschaut, es wird ja da mal unterschieden zwischen sozusagen Weißen, Schwarzen und Hispanics. Also sozusagen, wenn man sich die Bevölkerungsgruppen anschaut. Und da sieht man vor allem bei den Hispanics, dass Trump da deutliche Zugewinne machen konnte im Vergleich zu beispielsweise noch seiner Wahl vor, also zu seiner letzten Amtszeit, wo er davor in dieser Gruppe ziemlich schlecht abschnitt, um nicht zu sagen deutlich hinter Joe Biden damals auch. Ich glaube 20-30% hinter ihm. Und mittlerweile ist sein Vorsprung, also nicht sein Vorsprung, es liegt immer noch 6 Prozentpunkte hinter Kamala Harris bei den Hispanics, aber er hat dort zumindest 46% und Harris 52%. Das heißt, der Abstand ist auf jeden Fall deutlich enger. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich mir das einfach nicht wirklich, weil es nicht in meinen Kopf geht, wie Menschen, gegen die Trump eigentlich dauerhaft wettert und die er einen großen Stil abschieben will, wie die ihn am Ende dann aus Überzeugung wählen können.
Vielleicht ein Grund, darüber heute zu sprechen. Du bist schon fast in Analyse eingestiegen. Sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir mal. RB ist zurückgekehrt in unsere Reihen. Gehst du? Hörst du uns? Kannst du uns sprechen? Hallo?
Ich kann nicht. Hört man mich? Hallo?
Ja, man hört dich.
Yay. Nee, keine Ahnung. Apple hat die Berechtigung von Teams zurückgezogen. Also, was hat mich verwundert? Eigentlich, mich persönlich hat am meisten verwundert, als Kamala Harris und etwa als demokratischer Kandidat dann bestätigt wurde, gab es ja so ein riesiges Momentum auf Social Media, zumindest habe ich das so wahrgenommen, und für mich war es wirklich bemerkenswert, wie schnell das dann irgendwie abgeflacht ist und im Endeffekt irgendwie keine Resultate am Ende gezeigt hat. Und das finde ich ist irgendwie so, damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Ich bin zwar auch davon ausgegangen, dass Trump gewinnt, aber ich fand es krass, dass trotz dieser starken sozialen, also in Social Media Präsenz, dass da so wenig gemacht wurde am Ende. Und es zeigt vielleicht auch, dass eben die 10 Millionen Wählerstimmen, die Biden noch hatte, eben vielleicht doch nicht durch Social Media erreicht werden konnten.
Ja, auch schon ein guter Analysepunkt. Ich glaube, jetzt kommen wir ja noch mal drauf zurück zu sprechen. Wobei wir auch sagen müssen, wenn man unsere Historie der letzten Zeit anguckt, wir hatten ja diese Spezialfolge im Sommer, wenn ihr euch zurückerinnert, wo wir ganz kurz über das Ende von Biden gesprochen haben, mitten in den Ferien. Und da waren wir noch anderer Position. Insofern ändern sich auch Meinungen manchmal. Wir sind aber nicht allein, Gott sei Dank. Auch Hans ist wieder da. Hallo, Hans.
Hallo.
Hans, was hat dich denn überrascht, du alteingesessener Politikfachmann?
Wie eigentlich bei euch allen auch, die Eindeutigkeit des Ergebnisses. Denn es war ja vorhergesagt worden, von denen, die professionelle Umfragen und so weiter in den USA machen, also die gesamte Branche der Wahlforschung und der empirischen Sozialforschung hat komplett daneben gelegen. Sie haben alle mehr oder weniger gesagt, oh, das wird aber knapp. Und der Einzige, der am Ende empirisch richtig gelegen hat, war Donald Trump himself. So, und von daher, das fand ich überraschend und das finde ich als jemand, der im früheren Leben selber eben Wahlforschung und Prognosen und empirische Sozialforschung in dem Bereich gemacht hat, interessiert mich die Frage, warum haben die so daneben gelegen? Und das hat zu tun mit der Frage, warum entscheiden sich Menschen bei Wahlen so, wie sie sich entscheiden? Ich glaube, das wäre jetzt meine These und das zeigt sich auch in dem, was bisher von hier gekommen ist. Das, was wir als wahlentscheidende Themen denken, ist, glaube ich, nicht das wirklich wahlentscheidende. Es sind ganz andere Gründe und darüber müsste man dann auch mal reden.
Ja, also bessere Steuervorlage geht gar nicht. Aber Hans, das muss ich kurz mal nachfragen. Du hast empirische Sozialforschung gemacht. Wo? Als du beim NDR warst, beim ARD warst oder wo hast du das... Oder im Studium?
Ja,
oder?
Ja, also ich habe ja so ein integriertes sozialwissenschaftliches Studium gemacht, wo von Soziologie bis Sozialpsychologie und Politologie alles mit drin war. Und empirische Sozialforschung gehörte in der Soziologie, war das sozusagen ein Aspekt, den wir da belegt haben. Es gab einen hervorragenden Soziologen, der später Horst Kern, der später dann Präsident der Uni Göttingen wurde, also ein empirischer Sozialforscher von Rang, der hat uns einfach gezwirbelt und wir haben da gelernt, wie man mit Statistik und Empirie tatsächlich belastbar soziale Verhältnisse erforschen kann. Das war spannend und das habe ich dann genutzt, unter anderem als ich dann im ARD-Hauptstadtstudio war. Im Bericht aus Berlin gibt es ja immer den Deutschland-Trend. Deutschland-Trend wird ja mit Mitteln der empirischen Sozialforschung, die Sonntagsfrage und andere erhoben. Und da war ich in der Redaktion derjenige, der mit den Forschern, die diese Fragen ausarbeiten, ich habe mit denen zusammen sozusagen die Fragen formuliert, die Auswertung gemacht und so. Da war ich an der Schnittstelle zwischen den operativen Empirikern und der journalistischen Umsetzung.
Mann, man lernt immer was dazu. Herzlichen Dank. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann lasst uns hineingehen in die USA. Und Gott sei Dank sind wir heute nicht alleine. Also natürlich ist es ein Thema, wo man sich relativ viel belesen kann und wo in Deutschland gefühlt bei dieser Wahl wieder extrem viel berichtet wurde. Trotzdem ist es gut, wenn man Expertise dazu gewinnen kann. Und Fully Disclaimer, wir sind diesmal doppelt dankbar, dass wir diese Expertise gewinnen konnten. Weil bei der Vorabfrage wir tatsächlich eine Gästin hatten, lange Zeit auch zugesagt, die dann letzte Woche absagen musste. Und wir waren sehr dankbar, dass wir dann noch einen Ersatz finden konnten, der in nichts dem nachsteht. Bei uns heute zu Gast ist Lukas Hermsmeier. Hallo, Herr Hermsmeier.
Guten Abend und danke für die Einladung.
Ja, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie? Was haben Sie mit Amerika am Hut, der USA? Was machen Sie so? Warum sind Sie der Gesprächspartner?
Ich habe mit Amerika am Hut, dass ich dort lebe seit gut 10 Jahren, seit August 2014 und hier als freier Journalist arbeite und vor allem für deutsche Medien schreibe, zum Beispiel für die Zeit, für die Taz, für die Schweizer Wochenzeitung, für andere Medien und ab und zu auch für US-Medien, für die New York Times über deutsche Politik schreibe, aber der Fokus liegt auf der US-Politik hier und vor allem mit einer Spezialisierung auf linke Bewegungen, Gewerkschaftsarbeit und die Demokratische Partei. Das ist jetzt nicht der alleinige Fokus. Wenn man so freier US-Korrespondent ist, dann schreibt man natürlich irgendwie auch mal über alles. Aber ich bin, muss ich dazu sagen, zum Glück kein News-Korrespondent. Ich muss nicht jeden Morgen aufwachen und ganz um 6 Uhr früh und hektisch die New York Times lesen und gucken, was Trump gerade gesagt hat oder im Kongress passiert. Ich kann mich, das erwerte ich als große Glück und große Freiheit, auf längere Stücke konzentrieren, auf bestimmte Thematiken, auf Essays, Features, Analysen und habe dazu noch vielleicht eine als letzte Information zu mir. Also ich komme aus Berlin ursprünglich, habe dazu die letzten 2 Monate zum ersten Mal für mich so richtig einen Podcast gemacht. Das war eine Co-Produktion von der Schweizer WOZ. Das ist eine ganz tolle Wochenzeitung, und der Analyse und Kritik, das ist eine ganz tolle Monatszeitung. Deutschland zu den US-Wahlen, wo es 10 Folgen gab mit 10 verschiedenen Gästen, unter anderem Adam Tooze und Simone Zimmermann und Jabari Brisbane, also eine Mischung aus Ökonomen, Politikern, Aktivistinnen und so weiter, und mit denen über 10 dringende Themen in den USA gesprochen. Das war jetzt die letzten Monate, die sowieso anstrengend waren, kam das noch so dazu als Experiment, was sehr viel Spaß gemacht hat. So viel erstmal zu mir.
Ja, eine kurze Nachfrage habe ich noch. Was hat Sie dann gerade nach Amerika gebracht? Also war das so persönlicher Wunsch? War das, keine Ahnung, war das eine Wunschvorstellung, da mal zu arbeiten? Gab es familiäre Gründe oder warum gerade Amerika?
Es war ganz unoriginell, einfach so diese diffuse Sehnsucht, dass das vielleicht aufregend sein kann. Ich hatte, ich war erst zweimal zuvor in den USA, hatte meinen Job in Berlin gekündigt, hatte ein Beziehungsende, hatte gerade so zufälligerweise ein bisschen Geld auf dem Konto, und alles hat gepasst, dass ich aus meiner Heimat Berlin raus wollte. So bin ich dann ohne großen Plan, ich bin tatsächlich ohne irgendjemanden zu kennen und mit einem One-Way-Ticket nach New York und dachte so, ja, vielleicht bleibe ich 3 Monate, vielleicht ein Jahr. Das war also nicht der Plan, 10 Jahre zu bleiben, aber dann ist sehr, sehr viel passiert und jetzt bin ich immer noch hier.
Fühlen Sie sich denn mehr als Amerikaner oder mehr als Deutscher mittlerweile?
Nein, 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 nein. Ich fühle mich als Berliner. Das ist so mein komischer Lokalpatriotismus. Ich bin, New York ist schon so ein bisschen meine Heimat, aber ich bin immer noch Berliner und Deutscher. Und also das fühlt sich für mich so noch eher dann so als wie so eine Identität oder Heimat an.
Ja, sehr schön, okay. Das war interessant mal zu hören. Ja, herzlichen Dank. Gerade dafür, dass Sie sich so kurzfristig noch Zeit genommen haben, auch nicht selbstverständlich. Sie haben natürlich auch andere Sachen zu tun, mittags in New York. Aber gut, damit würde ich vorschlagen, wir gehen einmal hinein in unser Pad und die Vorstellung dessen, was vor uns steht. Und wie immer ist so ein bisschen die Überlegung, dass wir uns so ein paar Leitfragen entlang hangeln und mal gucken, ein paar Sachen wurden jetzt ja auch schon angesprochen. Und die erste Frage, die sich für mich auftut, die viele von euch ja schon in ihren Anfangsstatements irgendwie drin hatten, ist letztlich der Punkt des Warums. So, also viele haben vorher darüber gesprochen, dass der Sieg Donald Trumps nicht unmöglich erscheint. Und es gab auch in der Vorberichterstattung, glaube ich, relativ viele Gründe, die genannt worden sind oder Motive, die vielleicht dazu führen könnten. Trotzdem würde mich nochmal aus eurer Sicht interessieren, welche Ursachen ihr jetzt im Nachgang, auch nach dem, was ihr gehört habt, so als Ursachen heranführen könnte dafür, dass Donald Trump da diesen Sieg letztlich davon geholt hat. Was seht ihr so als mögliche Ursachenbeschreibung? Und da können wir uns ja so ein bisschen in dem entlanghangeln, was ihr so bisher so gehört und gesagt habt. Und wir haben es mal ja, Sie können jederzeit sich dazwischen schalten, Sie können sich einreihen, Sie haben heute volle Freiheiten, Sie sind quasi der Experte, den wir brauchen. So, TM, du kannst einmal starten, leg los.
Also ich finde, was für mich am prägendsten war, ist, dass Harris die Wähler nicht mobilisieren konnte. Also es wurde ja schon angesprochen, Trump hat nicht so viel mehr Stimmen bekommen, er hat sogar weniger bekommen im Popular Vote, wenn ich mich nicht täusche. Aber Harris hat es einfach nicht geschafft, genügend Wähler zu mobilisieren, die zuvor bereits durch Biden mobilisiert waren in der Wahl, die eben Trump abgelöst hatte. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum hat es Harris nicht geschafft, diese entscheidenden, die kritischen Wähler zu mobilisieren, die notwendig gewesen wären, um die Wahl zu gewinnen? Und ich glaube, dass das an der falschen Wahlkampffokussierung liegt. Also ich glaube, dass die Themenwahl, über Abtreibung zu sprechen, was definitiv wichtige Themen sind, aus meiner Sicht extrem essentiell, und auch die anderen Themen, Klimaschutz und andere typisch demokratische Themen, die von Bedeutung sind, die ziehen nicht, die haben nicht ausgereicht. In der aktuellen gesellschaftlichen Lage sind die Themen, die Donald Trump abgedeckt hat, mit Immigration, mit der Wirtschaft, mit Inflation und mit möglichst viel populistischem Geschrei, wesentlich treffender, wesentlich passender und schaffen es einfach, weiterhin Wähler zu binden, während Harris ihr Momentum so ein bisschen verloren hat. Und ich glaube, dadurch, dass es nicht mehr aus einer Trump-Herrschaft kam, sondern man sozusagen aus der demokratischen Herrschaft oder demokratischen Führung in diesen Wahlkampf gegangen ist, hatte man nicht dieses Drängen auf einen Machtwechsel, dieses Notwendige von Seiten der demokratischen Wähler. Und dadurch wurden einfach weniger Leute mobilisiert, die zur Wahl davor gesagt haben, Trump muss unbedingt weg. Jetzt ist es ja nur, ja, Harris muss nicht zwingend weg, dann gehe ich halt nicht wählen. Also das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich da verfolgen würde.
Eddie?
Ja, also ich würde mich auf jeden Fall erstmal an TM anschließen. Ich glaube einfach, dass Trump das Lebensgefühl von vielen Menschen getroffen hat. Also ich meine, er schürt Angst, er zeigt das Land im Niedergang ohne jegliche Kontrolle über die Migration und bietet dafür als Lösung, die Grenzen zu schließen. Vielleicht ist, also meiner Meinung nach, ist Trump kein guter Politiker, aber dafür ein guter Geschäftsmann, weswegen viele Menschen eben glauben, dass ja Trump ihnen aus den finanziellen Problemen beispielsweise auch die aus der Inflation helfen könnte, was meiner Meinung nach auch noch ein Grund für seinen Sieg war.
Ja, erstmal Entschuldigung, hat mich, glaube ich, vorhin kurz gehört. Ich habe mit den Audioeinstellungen gespielt und jetzt sage ich was Fancyes, um das Erlebnis besser zu machen. Jetzt spreche ich aber mal richtig und zwar habe ich mir angeschaut, wie die Geschlechterverteilung ist, weil ich auch finde, dass sich Harris sehr festgebissen hat an ihrer Abtreibung, an ihrem Schwangerschaftsabbruch. Und zwar kommen in Amerika auf 1000 Frauen 975 Männer, ist also fast ausgeglichen, die Frauen vielleicht ein bisschen mehr. Und es mag sicherlich auch ein wichtiges Thema sein, über Abtreibung und Schwangerschaftsabbrüche zu sprechen. Jedoch sind vielleicht auch einige Männer dadurch auf der Strecke geblieben, weil sie es nicht als per se wichtig empfunden haben. Vor allem auch, weil ich jetzt manchen Männern unterstellen würde, sie wären eher an der Wirtschaft interessiert. Und Harris ging eher in Richtung Familie. Ist jetzt gerade ziemlich klischee-mäßig, würde ich aber mal behaupten, dass das auch ein Punkt war, der vielleicht nicht ganz unwichtig war. Oh Gott.
Ja, ich würde dann mal hinzufügen, dass man sich auch, glaube ich, mal einfach die Wirtschaft angucken muss. Und meiner Meinung nach war das auch ein ganz wichtiger Grund für den Sieg von Trump. Ist eben der wirtschaftliche Zustand der USA und vor allem, dass ein wirklich großer Teil der US-Bevölkerung sich da auch erhebliche Sorgen gemacht hat, wie sie ihr Leben noch finanzieren können in Zukunft, wie es mit der Wirtschaft der USA aussieht. Und da hat Trump ja wirklich sehr deutliche Ankündigungen gemacht, sage ich mal, die vielleicht, also die meiner Meinung nach in der Deutlichkeit von Harris nicht kam. Also zumindest kam keine, hat sie das zwar auch angesprochen, glaube ich, das Thema, aber sie hat es eben nicht so deutlich kommunizieren können, was sie da konkret an der Situation der Menschen verbessern will. Das hat Trump natürlich auch nicht gut gemacht, klar, der hat natürlich seine Ideen, finde ich, sind absoluter Schwachsinn, aber er hatte leider nun mal mehr Ideen, die er auch mehr kommuniziert hat, wie beispielsweise, dass er eben die Zölle auf chinesische Produkte auf, glaube ich, 60%, also 60% Strafzölle dort einführt und auch auf europäische Produkte, glaube ich, 10% Zölle. Das ist ja alles, sind ja alles Sachen, die ja vermeintlich, obwohl ja Wirtschaftsexperten was anderes sagen, aber die zumindest so klingen, als würde es der heimischen Wirtschaft in den USA erheblich helfen können. Und da denke ich mal, dass auch ein großer Teil der Bevölkerung das auch geglaubt hat, weil ja erstmal, wenn man sich nur diese Vorschläge anguckt, da ja erstmal, wenn man das hört, nicht wirklich was dagegen spricht, sondern man sich da wirklich tiefer mit beschäftigen muss und das tun eben viele einfach nicht. Und aus dem Grund würde ich sagen, dass viele Leute Trump gewählt haben, einfach weil bei Harris das so ein bisschen gefehlt hat und weil sie sich erhofft haben, dass sich unter Trump wirklich ihre Lage signifikant verbessern kann, was natürlich absolut nicht zutreffend ist, aber das sei mal dahingestellt.
Ich glaube, persönlich würde ich auch sagen, also ich würde vielleicht eine kleine Zusammenführung probieren der Sachen, die gesagt wurden. Wie auch anfangs gesagt wurde, halt im Vergleich zu der Wahl 2020 haben den Demokraten halt 10 Millionen Wählerstimmen gefehlt. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde denken, dass halt der Wahlkampf von Kamala Harris gewisserweise das demokratische Zentrum, also gewisserweise den Hauptteil der bereits demokratischen Wähler eben angesprochen hat und so eben diese Akquise an den Wählern, die sonst normalerweise nicht unbedingt einer Partei eben angehörig sind oder starke Verfechter sind dieser Partei, dass man diese mobilisieren konnte, also so wie TM schon gesagt hat. Und generell so eine Sache, die ich oft gehört habe und die natürlich auch eine gewisse Rolle gespielt hat, dass Trump ein besserer, gewisserweise Führer einer Firma wäre. Wie heißt das? Geschäftsführer? Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen, das ist ja einfach auch nur eine Narrative, die von Trump selber irgendwie in die Welt gesetzt werden sollte, weil realistisch gesehen, Trump hat gefühlt die Hälfte seiner Unternehmen halb an die Wand geschmissen. Wenn es nicht durch den Vater eben gerettet worden wäre, wäre der auch lange kein Milliardär mehr. Und deswegen ist es so ein bisschen, ich glaube, das Problem war in diesem Wahlkampf für die Demokraten halt, es wurde zu wenig akquisiert. Die Republikaner haben im Endeffekt gefühlt ihre Wählerstimmen fast komplett behalten, also Trump im Vergleich zu der letzten Wahl.
Ich frage jetzt einmal ganz kurz, können Sie mich ganz gut hören?
Ja.
Okay, weil ich gerade so ein bisschen Verbindungs-Hackmack hatte. Ich muss jetzt mal ein bisschen die Rolle von JS auffüllen und sagen, Kamala Harris ist eine Frau. Und das ganze Make America Great Again Movement ist von den Medien bezeichnet als Macho-Kult und absolut auf das Bild des starken Mannes gepolt. Und Donald Trump hat mit seiner Misogynie in der aktuellen Gesellschaft einfach viel Einklang gefunden. Ich denke, JS könnte das jetzt noch dezidierter wiedergeben. Und ich will jetzt hier auch nicht eine komplette feministische Debatte aufschlagen, aber wer sich so sehr darin reinsteigert, auf die Sexualität und wie sie sich ja den Weg hochgeschlafen habe, versteift und das immer wieder als Angriff nutzt, um auch so sein eigenes misogynes Weltbild an den Mann zu bringen. Ist es für uns natürlich, haben wir auch anfangs schon gesagt, also hat Hans schon gesagt, dass es nicht die Themen sind, bei denen wir denken, dass es eigentlich die Themen sind. Und für uns ist diese Misogynie so offensichtlich, aber viele Menschen scheint es einfach nicht zu interessieren oder ja, doch zu interessieren. Und das wäre dann in meinen Augen ziemlich bedenklich.
Darf ich ganz kurz reingrätschen? Was ich mich frage, ist, die Hälfte der US-Bevölkerung sind ja Frauen. Also ich finde, wir sprechen immer so darüber, dass Trumps Frauenfeindlichkeit so gut ankäme und vielleicht bei einem Teil der männlichen Wählerschaft schon, aber jede klar denken, also das klingt jetzt hart, aber jede Frau, die sich nicht in ihren Rechten beschränken lassen will, und ich gehe davon aus, dass das die Mehrheit ist, dürfte es sich mehr als zweimal überlegen, ob sie Trump wählt. Und dementsprechend ist das ein gutes Argument für Trump vielleicht in einigen Fällen, aber es ist ja auch ein starkes Argument gegen Trump, oder nicht?
Du sagst aber genau das. Wir denken, diese Frauen können doch nicht, aber diese Frauen tun. Und das sehen wir doch in Deutschland genauso mit der AfD. Also es gibt immer Widersprüche in sich selbst und die kann man wahrscheinlich irgendwie schon begründen. Das kann ich jetzt natürlich nicht wissenschaftlich fundiert. Aber es gibt viele Frauen, ich kann mich an dieses eine Interview in der vorherigen Wahl erinnern, wo die Frau interviewt wurde und dann hat der Reporter immer weiter hochgeschaukelt, welche Szenarien eintreten müssten, dass sie nicht Donald Trump wählt. Und am Ende hat er gesagt, wenn er jetzt hier vor ihren Augen jemanden erschießen würde, würden sie ihn wählen. Und dann hat sie gesagt, ja, absolut. Und diese Hauptsache nicht Kamala Harris Mentalität kommt dann natürlich bei vielen Frauen auch an, auch wenn sie Frauen sind und das ein misogyner Typ ist.
Vielleicht kann Herr Hamsmeier uns gleich erleuchten, er ist der Nächste, wenn er möchte. Nur ganz kurz zwei Gedanken von meiner Warte aus, weil die Diskussion ja gerade aufkam. Ich glaube, zwei Sachen dürfen wir nicht vergessen. Also neben dem Geschlecht, was wir jetzt als Entscheidungsfaktor heranführen, ist es ja so, dass die Entscheidungen bei jedem Einzelnen nicht immer nur dadurch bedingt sind. Will sagen, es gibt ja in Amerika einerseits eine Gruppe von vielen sehr christlich geprägten, sehr gläubigen Menschen, die nicht unbedingt die Rolle der Frau so sehen. Also ich nehme da gerne als Beispiel diese Reportage von Ingo Zamperoni, der damals seine Familie immer da letztlich heranführt und dann durchs Land reist. Und da war eine erzchristliche Familie zu hören, eine eigentlich vermeintlich relativ junge Frau, irgendwie Mitte 30 oder so, die ja dann befragt, warum sie denn Trump wählt. Und ihre Antwort war, in der Bibel steht nicht, dass eine Frau an der Macht sein sollte, sondern ein Mann. Der Mann ist dafür vorgesehen, die Frau hat eine andere Rolle. Das hat mich nochmal so ein bisschen auch in dem Verhältnis, was Trump zu diesen Wählergruppen auch geprägt hat, nochmal gekennzeichnet und auch nochmal deutlich gemacht. Und das Zweite, glaube ich, ist das, was JV vorhin gesagt hat, die Wahl wurde größtenteils durch Wirtschaft entschieden. Und wenn ich Angst habe, nicht überleben zu können finanziell, Sozialangst habe, dann ist es mir am Ende, so doof es jetzt klingt, wir argumentieren ja aus so einer hohen ethischen Ebene letztlich, es ist denen scheißegal, weil sie müssen ja irgendwie überleben. Das wäre so ein bisschen mein Gegenargument. Oder wir können es so einfach ranführen, wissenschaftlich maslowische Bedürfnispyramide. So, wenn ich nichts zu essen habe, dann denke ich erst daran, bevor ich irgendwie an Selbstverwirklichung denke. So doof das klingt. Aber glaube ich, das ist so ein Faktor, den man auch nicht unterschätzen darf. Aber wir haben es mal sehr lange genug gewartet. Wie würden Sie es einordnen, diese Diskussion, und gerne so Ihren generellen Überblick zur Frage?
Ja, danke. Also erstmal finde ich, kann ich auch ganz vieles unterschreiben und möchte es betonen, die genannten Gründe und Faktoren. Aber vielleicht kurz zu der konkreten Frage, die wirklich in meinen Augen kompliziert ist. Ne? Also das kann man jetzt nicht nur so durch eine Erklärschablone drücken. Ich glaube, es gibt, mir fällt jetzt ein, erstmal auch aus meiner Reportererfahrung, genügend Frauen, die pro-life sind. Ne? Also das ist schon mal kein Widerspruch. Die der Meinung sind, dass Abtreibungsrechte hart eingeschränkt gehören. Dann gibt es natürlich den, wie du, Pierre, es jetzt angesprochen hast, also die wirtschaftlicher Faktor oder Wählmotiv. Dazu kommt natürlich auch noch, es gibt genügend Suburban Moms in Texas, die letztlich wissen, dass das Abtreibungsverbot dort sie auch nicht so betreffen wird, weil sie genügend Ressourcen haben, um irgendwo hinzufahren. Ne? Also für die ist die Identität Frau, ist die untergeordnete, das untergeordnete Wahlmotiv, weil die wichtiger ist, dass die Grenze hochgezogen wird oder die Steuern runtergehen. So, ne? Also ist das dann irgendwie an 4 und spielt einfach keine große Rolle, weil man auch weiß, man kann sich die Fahrt in einen anderen Bundesstaat oder man kann den Doktor genügend bezahlen, dass man eine Abtreibung bekommt. Das ist eine totale Klassenfrage, ja. Insofern ist so diese, das Gleiche gilt ja auch für die Frage, warum so viele Latino-Men Trump gewählt haben. Wenn man das jetzt in ein Narrativ packen will, wird man scheitern. Ne? Da gibt es ganz verschiedene Gründe. Es gibt Exil-Kubaner, die einfach total konservativ sind. Dann gibt es Leute, das gilt ja für Deutschland auch, die vor 3-4 Jahrzehnten als Familie in die USA gekommen sind und sagen, wir haben uns das erarbeitet, wir haben mittlerweile Citizenship. Ich möchte nicht, dass das sozusagen bedroht wird durch jetzt noch mehr Immigranten. Also es gibt wirklich sehr verschiedene Motive, warum es vermeintliche Widersprüche gibt. Ich würde auf jeden Fall zu der großen Frage, warum Trump gewählt wurde, betonen, das, was schon gesagt wurde. Harris konnte nicht genug mobilisieren, unter anderem, weil sie kein mutiges, überzeugendes, glaubwürdiges Wirtschaftsprogramm vorgestellt hat. Also da hat es total gefehlt. Und ich sage das jetzt nicht nur so als Linker, der davon überzeugt ist, dass das bräuchte. Es gibt genügend Reformvorschläge, die haben mittlerweile bei der Gesamtbevölkerung eine Mehrheitsunterstützung. Also Medicare for All wird eigentlich seit Jahren, seit Bernie Sanders das 2015, 16 so richtig in den Mainstream gebracht hat, hat eigentlich über 50% bei allen Amerikanern, die sich diese Reform wünschen. Das Gleiche gilt für eine ganz deutliche Erhöhung des Mindestlohns, das Gleiche gilt für bezahlte Elternzeit. Also da hat im Grunde Harris etwas nicht geliefert, was sie hätte liefern können. Einfach nur populär gedacht. Ich glaube, eine Rolle spielt auch, das wurde kam ja schon zur Sprache, dass Trump nicht nur gut ist im Instrumentalisieren der Ressentiments, rassistisch, chauvinistisch, nationalistisch, sondern auch einen, ich würde es nennen, einen faschistoiden Appeal hat. Also die Art und Weise, wie er da auf der Bühne die Gänge schaltet, ja, zwischen absolutem Hass und dann 2 Minuten später läuft YMCA und der zänzelt herum. Also dieses Beschwörerische, das funktioniert schon gut. Und viele Leute sehen da einen Strongman, der das Land wieder führt und der irgendwie ihnen auch die Möglichkeit gibt, endlich mal wieder auf den Putz zu hauen, endlich mal wieder Sachen zu sagen zu können, endlich packt's mal jemand an. Dieses Versprechen von der Mauer, bin ich mittlerweile überzeugt, dass das Versprechen viel wichtiger als das Bauen der Mauer. Ja, also es geht immer wieder darum, um die Erneuerung, da endlich packt es mal jemand an. Ich glaube, wir müssen wirklich den Appeal von Trump auch in der Komplexität verstehen. Ja? Ich bin völlig dagegen, aber wir kommen nicht dran vorbei, dass wir die verschiedenen Affekte und Effekte von Trump verstehen. Und dann für mich fast am allerwichtigsten, womit ich mich auch beruflich in meinen Texten am meisten beschäftige, das jahrzehntelange Versagen der Demokratischen Partei, eine glaubwürdige Stimme der Working Class zu sein. Also dieser Wechsel manche fangen da an bei Bill Clinton in den 90ern. Ich würde zurückgehen in die in die zweite Hälfte von Jimmy Carters ersten Amtszeit, wo er eigentlich seine Reformvorhaben absägt und Austeritätspolitik anfängt zu machen und das Militärbudget anzieht. Seitdem, ja, Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton, gab es eigentlich ein Entfernen von der Working Class durch Politik, aber auch durch Habitus. Diese Partei wird von ganz vielen Leuten als eine elitäre, urbane, abgehobene Institution wahrgenommen. Das Interessante können wir jetzt, ich führe es nicht aus, aber vielleicht noch, worauf wir zurückkommen können, ist, dass bei Biden, in Bidens Amtszeit ein Wechsel stattfand in den ersten 2 Jahren. Ne, da fand was ganz Interessantes statt. Der hat mehrere Reformvorschläge eingebracht, die wirklich erstmal bemerkenswert waren und hat sich auch viel näher an Gewerkschaften und so weiter gewagt. Aber dann ist etwa, da hat er verschiedene Hilfsprogramme auslaufen lassen. Und ich glaube, das war ein fataler Fehler, dass die Leute, die 2021 mehr Geld in der Tasche hatten, auf einmal 2024 weniger Geld hatten. Und dann relativ einfach geguckt hatten, wann hatte ich Geld und wann nicht. Und das war unter Trump und nicht unter Biden. Und damit musste natürlich Harris, die viele Fehler in ihrem Wahlkampf gemacht hat, irgendwie umgehen. Das war jetzt sehr viel Text, sorry. Aber ich glaube so, ne, das strukturelle Versagen der Demokratischen Partei über die Jahrzehnte, Trumps komplexer Appeal der verschiedenen Affekte mein Appell, dass man so diese ganzen Gruppen, Latino-Man, Frauen natürlich nicht durch eine Erzählung kriegt. So.
Danke. Hans?
Ja, ich möchte direkt da anknüpfen. Alles richtig, was gesagt wurde. Und ich glaube, man müsste aber eigentlich doch noch eine Ebene höher oder sogar tiefer gehen. Für mich war einer der erhellendsten O-Töne, den ich gehört habe in der Vorwahlberichterstattung knapp vorher, da hat jemand gesagt, niemand von uns würde seine Kinder so erziehen, dass dabei jemand wie Trump rauskommt. Niemand von uns möchte den als Schwiegersohn in der Familie haben. Aber in der Krisenzeit, in der wir stecken, wähle ich dann doch lieber den, weil der irgendwie, ja, Olaf Scholz hätte vielleicht gesagt, den Wumms hat, dem wir zutrauen, dass er die kaputten Strukturen brachial bricht und uns in eine bessere Zukunft führt. So. Dieser Ansatz zu sagen, er ist zwar ein Schwein, ein Ekelpaket, ein Rassist, er ist misogyn, ist aber scheißegal. Wir sind in der Krise und in der Krise soll es dann auch jemand sein, der unfair spielt. Das wurde Trump zugerechnet. Und ich würde auch sagen, was Trump gemacht hat, ist sogar eine perfide Annexion von Obama. Obama hatte 2009, Obamas zentraler Slogan war Change. Es war das Versprechen auf Wechsel. Deswegen, und Obama als Person und als Farbiger und so weiter, hat ein Stück weit auch das repräsentiert. Und der Satz von Trump, Make America Great Again, ist nichts anderes als eine Langfassung von Change. Nämlich, wir müssen raus aus dem Niedergang der USA, der auch bedrohlich ist für das Selbstbewusstsein und für die Selbstwahrnehmung, gerade auch von Working Class People. Das ist nicht nur im Rust Belt, in der Automobilindustrie, sondern sie sehen sich bedroht und sie kriegen mit, dass eine andere Weltordnung, auch ökonomisch, geopolitisch sich etabliert. China ist der große Player, auf einmal Indien ist da, dann sind die BRICS-Staaten da und Russland spielt auch noch mit. Europa spielt keine Rolle. So, die USA verlieren, und das ist, glaube ich, schmerzhaft für ganz viele US-Amerikaner, die sich als Mitglieder der Weltführungsnation auf allen Ebenen sehen. Sie verlieren diesen Status. Und dann kommt jemand und sagt, das ist die Schuld derjenigen, vor allem der Demokraten, die euch dahin geführt haben. Das müssen wir brechen. Make America Great Again. Das ist eine pervertierte Form von Change-Versprechen. Und da erreicht er, letzter Satz, in gewisser Weise sehr ähnlich wie 2016 die Brexit-Bewegung, deren in Großbritannien, deren zentraler Slogan war Take Back Control, was Trump hier anbietet, ist nichts anderes. Es ist das Versprechen, wir müssen Kontrolle zurückgewinnen, wir müssen wieder führen und ich bin die Person, die das am besten kann. Und damit hatte er auf einer Metaebene tiefenwirksam effektive Motive erreicht bei Menschen, die ihn persönlich für ein Riesenarschloch halten.
Sehr schön. Ich wollte mal einen Lehrauftrag angehen, weil jetzt gerade das schöne Buzzword Affekte gefallen ist und ich ja zufällig irgendwas mit Medien studiere. Alle Menschen, die das interessieren sollte, können sich gerne mal mit den affektökologischen Betrachtungen oder affekttheoretischen Betrachtungen von Marie-Louise Angerer auseinandersetzen, die leider im März diesen Jahres gestorben ist, die zufällig meine Professorin war und sich schon sehr, sehr lange in den letzten Jahrzehnten mit Affekten beschäftigt hat. Genau, also die komplette Medienwissenschaft, sehr spannend, kann ich empfehlen. Marshall McLuhan hat zum Beispiel in den 60er Jahren schon das Internet vorhergesagt. Sehr spannend. Wie gesagt, ich kann es empfehlen. Vielleicht studiert es nicht, aber mal reinlesen. Macht auf jeden Fall Spaß.
Gut, das waren die Lebenstipps zwischendurch. Auch nicht schlecht. Dankeschön, Ian. Ich habe noch zwei kleine Ergänzungen. Also erstmal danke, Hans, für diese These, diesen Vergleich zwischen Obamas Auftritten letztlich und Trumps. Würde ich auch alles nachvollziehen können. Ich glaube, dass Obama so ein bisschen, also die Grundmessage war die gleiche. Ich würde sagen, Obamas yes, you can, a change war letztlich, glaube ich, so ein bisschen positivistischer gedacht als Trumps. Also Trumps, klar, für die Bürger ist es auch irgendwie positiv, wenn es ihnen wieder besser geht, logisch, ne? Aber er will ja eigentlich dieses Make America Great Again, ist ja eher sowas für, also ich verstehe es jedenfalls, als etwas rückwärtsgewandtes, so, wir wollen wieder so sein, wie wir mal waren, so während ich Obamas Change immer so als Zukunftsorientierung gesehen habe. Das ist nur ein kleiner Gedanke. Ich habe noch zwei kleine Ergänzungen, Herr Hausmann, dann können Sie gleich gerne nochmal zu den Ursachen. Also wirtschaftliche Probleme hatten wir jetzt schon angesprochen. Ich will darauf verweisen, es gibt ein interessantes Interview mit Isabella Weber, die lehrt ja selber in den USA, deutsche Ökonomin, die war in der Lage der Nation, also ein Podcast, den ich nur sehr empfehlen kann, wenn es um Politik geht, zu Gast und sie hat zum Beispiel berichtet, das war mir gar nicht bewusst, also die Amerikaner haben in der Zeit der steigenden Inflation, haben sie natürlich auch Verluste einnehmen müssen, klar, aber sie hatten insgesamt Reallohngewinne, im Gegensatz zu Deutschland übrigens, das seit Jahren Reallohnverluste hinnehmen muss. Aber sie hat darauf verwiesen, dass das Problem ist, dass eben diese Unterschiede innerhalb Amerikas so groß sind, dass man diese Durchschnittswerte nicht als für bare Münze nehmen kann. Sie verweist auch darauf, dass diese Idee, ich messe Inflation über diesen fiktiven Warenkorb, nicht funktioniert. Und das wiederum zeigt sich dann darin, dass die US-Bevölkerung in den Umfragen vor der Wahl, obwohl sie, wie gesagt, relativ gut durch die Inflation gekommen sind, rein statistisch gesehen, eben ihre wirtschaftliche Lage so schlecht eingeschätzt haben. Und genau das war der Punkt, woran dann Trump angedockt hat mit der Aussage, ja, also euch geht's jetzt so schlecht, ich führe dazu, dass euch wieder besser geht. Das fand ich ganz interessant, also dass man diesen ökonomischen Vergleich mal sieht und welche Bedeutung hier die Wirtschaft geführt hat. Und der zweite Punkt, den ich noch kurz ergänzen würde, der noch gar nicht gefallen ist, ich glaube, diese Wahl ist auch ganz stark und zukünftige Wahlen sowieso ganz stark durch ein Stadt-Land-Gefälle gekennzeichnet. Also ich glaube, wir machen uns nichts vor, dass Städte blau sind und das Land rot zeigt was. Das zeigt es in diesen Swing States, aber was für mich besonders eindrucksvoll war, so ein geschichtlicher Rückbezug auf Florida. Mir war jedenfalls nicht bewusst, vielleicht auch, weil ich da zu jung war, dass Florida ja noch zu Zeiten von Al Gore und Bush ganz knapper Swing State war, so auf den sich immer gekämpft worden ist. Darüber redet heute niemand mehr. Also ich habe gerade die Grafik mal rausgesucht. Florida ja 56% an Trump gegangen, ist komplett rot. Abgesehen von so ein paar Städten, also Orlando und so ein paar im Norden. Sonst ist alles komplett rot. So, da redet niemand mehr von Swing State. Liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Florida ein spezieller Fall ist, weil da viele elitäre Konservative sich zurückziehen und ne und so und die Rolle von dem Gouverneur noch eine andere ist, aber will damit sagen, wir haben auch ein starkes Stadt-Land-Gefälle in Amerika, was dann durch solche Aussagen, die man auch oft in der Wissenschaft hört, von diesen Overfly-States, ne, was ja die Bedeutung auch davon darstellt, welche Bedeutung haben eigentlich die Länder, die in der Mitte Amerikas liegen, nochmal betont. Und das wird dann für künftige Wahlen nochmal ein stärkerer Faktor werden, glaube ich. Wie gelingt es denn, diese Landbevölkerung zu mobilisieren, die ja per se sich abgehangen fühlt und die Frage dann umso mehr hat, wie gehe ich mit den Eliten um? Das war so ein Punkt, den ich ganz interessant fand, vielleicht als letzte Ergänzung zu den Ursachen noch. Herr Hamsmeier, Sie haben nochmal das Wort.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss gerade denken an eine Recherchereise ins ländliche Ohio vor 2 Jahren, vor den Midterms, wo mir immer wieder so entgegenkam, dieser Frust darüber, dass die Demokraten oder Politiker grundsätzlich halt alle 4 Jahre ankommen und die Magie der Demokratie beschwören und danach wieder verschwinden. Ne? Also dieses so, dieser hochtourige Wahlkampf, der überhaupt nicht passt zu einem Demokratieverständnis, das über Wahlen hinausgeht. Ne? Das Problem an der Demokratischen Partei ist, was ich auch versucht habe, schon häufig zu erklären in Texten, ist, dass es im Grunde gar keine wirkliche Partei ist, also nicht im europäischen Sinne. Das ist eine Wahlkampfspendengenerierungsmaschine, die unglaublich schrill und hoch läuft, wenn die Wahlen ansteht. Aber es gibt, anders als in Deutschland, kaum Ortsverbände, bei denen man sich einmischen kann, ja, bei denen man so mitmachen kann, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, in Leverkusen oder in Berlin-Schöneberg einfach zum SPD-Kreisortsverband gehen kann. Das ist in den USA anders. Und die Art und Weise, wie Lobbyisten und Geldgeber diese Partei bestimmen, ist wirklich verheerend. Also das ist so auch demokratiegefährdend, das kommt bei den Leuten schon an. Man muss sich vorstellen, ich glaube, die genauen Zahlen sind jetzt noch nicht raus, aber es haben fast über 90 Millionen Wahlberechtigte bei dieser Wahl nicht gewählt. Das ist ja eine ungeheure Summe, ne? Und dass diese Menschen nicht von der Demokratischen Partei noch gezielter angesprochen werden, ist für mich eines der größten Versagen. Und was Hans gesagt hat, ist, glaube ich, ganz wichtig und zentral, dass Trump diesen antisystemischen Zeitgeist aufgegriffen hat, mit einem Slogan übrigens, den Ronald Reagan vor 30 Jahren auch schon benutzt hat. Make America Great Again war nicht Trumps Erfindung, hat Reagan genau so benutzt. Also da geht es um eine zurück nach vorne in die Vergangenheit, ne? Und die Demokraten haben so ein, wie schon 2016, so ein komisches, irgendwie weiter so Joy angeboten. Und es war einfach nicht genug. Und ich glaube, selbst wenn die das knapp gewonnen hätten, hätte man sich die Frage stellen müssen, warum war es so knapp? Also, dass das überhaupt knapp ist. Trump ist ja auf vielen Ebenen auch eigentlich ein schwacher Kandidat, ne? Mehrfach hat mehrere Wahlen verloren. Man könnte doch eigentlich mit einem mutigen Programm, mit einer glaubwürdigen Figur, könnte man gegen den gewinnen. Also, das ist für mich wirklich eine der tiefgehendsten oder wichtigsten Fragen. Warum ist das überhaupt knapp? Und warum, also, abgesehen davon, dass es jetzt sogar deutlich verloren wurde, aber warum war es überhaupt eine knappe Nummer in den Umfragen?
Dann ist vielleicht die Frage, also alles richtig, ich glaube, die Ursachen haben wir jetzt sehr ausführlich betrachtet. Mich würde noch, Hans, willst du kurz ergänzen, bevor ich zu dem, Hans, wir hören dich nur nicht, du bist gemutet. Wäre schade.
Ja, das, mal ja, Lippenlesen machen. Ja, geht auch. So, also wieder direkt an Lukas Hermsmeier anknüpfend. Die Frage, warum ist es denn überhaupt so knapp? Und warum haben die dann doch dieses Ekelpaket? Das ist ja richtig. Der hat ja eigentlich gar keine Programmatik. Ja. Und sein Change, du hast recht, Pierre, bei Obama war Change positiv. Das war ein progressiver Begriff und ein progressives Versprechen von Wechsel. Und bei Trump ist es das Gegenteil, das ist regressiv. Ja. Es ist regressiv, aber wenn es ein Wechsel ist zurück in eine Vergangenheit, die besser war als die Gegenwart, dann ist das natürlich auch, dann ist auch immer das Regressive das Progressive. Und ich glaube, emotional in der Krisenbedrohungsempfindung ist das eine Gefühlslage, die relativ viele Amerikaner hatten. Und da spielt dann, das wurde am Anfang schon angedeutet, die Frage von Bildungsniveau eine Rolle, um sozusagen die Oberfläche dieser Ängste und Wahrnehmung und der schnellen Versprechen zu durchdringen, braucht man eben auch ein Stück weit historische Kenntnisse, man braucht ökonomische Kenntnisse, man braucht Abstraktionsfähigkeiten, die nicht vom Baum fallen, sondern die muss man sich in Bildungsprozessen erarbeiten. Und da, wo das nicht besonders tief erarbeitet ist, ist dann die Gefahr, dass man sozusagen dann auf das Trumpeske Niveau reinfällt, besonders groß. Ein Punkt möchte ich noch sagen für die, warum haben Sie dann trotzdem so gewählt? Ich möchte aufmerksam machen auf George Lakoff. Das ist ein bedeutender US-amerikanischer Linguist, Neurolinguist, ein Sprachforscher, der zusammen mit Elisabeth Wehling die Frage von Narrativen und Framing erforscht hat. Der hat die These aufgestellt, und zwar schon vor 10 Jahren, und er fand es jetzt bestätigt, und ich finde das interessant, dass er sagte, Im Grunde haben sehr viele Amerikaner die Vorstellung von Gesellschaft und auch Politik wie von einer Familie. Und in der Familie gibt es, und das ist dann sozusagen auch noch die Fortsetzung wieder von Religion, es gibt die Position des Vaters. Der Vater hat, weil er der Vater ist, Recht. Der Vater kann Disziplin einfordern, auch wenn der Vater unangenehm ist, auch wenn der Vater schlägt und prügelt. Er ist trotzdem der Vater, der Recht hat, weil er der Vater ist, und dem schulden wir Disziplin. Das ist eine steile These von Lakoff, aber wenn man sich anguckt, wie Trump auftritt, mit welcher angemaßten Autorität einfach behauptet, nur ich habe Recht und alle anderen sind Idioten, und dann auch noch Bestrafungsaktionen, wie der Vater das machen kann, ja, der kann sagen, welche Kinder er züchtigen will, wenn sie sich nicht ordentlich verhalten. Diese Strukturen finden sich bei Trump, und ich glaube, es ist, also mir gibt das jedenfalls zu denken, dass möglicherweise die Wahl eines autoritären Präsidenten damit zu tun hat, dass in vielen Menschen Vorstellungen von Gesellschaft, Gemeinschaft sind, die auf solchen dann auch noch autoritär organisierten Familienbildern aufbauen. Das würde mich interessieren, ob Lukas die amerikanische Befindlichkeit, auch die Rolle von Familien in den USA viel besser kennt als wir, ob du das oder einen plausiblen Ansatz findest.
Soll ich direkt oder?
Ja, gerne. Ich glaube, NL kann kurz noch warten.
Ich sehe es auf jeden Fall als plausiblen Erklärungsansatz. Ich würde das aber auch erweitern. Jetzt jenseits der USA trifft das, glaube ich, auf alle irgendwie patriarchalen Gesellschaften zu. Also ich glaube, das kann man bei Orbans Ungarn auch erkennen, so eine Art, ne? Von irgendwie, dass man da so die Vaterfigur dann als Strongman auch dann irgendwie als Regierungschef will. Ich glaube, was auf die USA noch mal stärker als jetzt zum Beispiel auf Deutschland zutrifft, ist die Individualisierung der Gesellschaft. Also dass es hier, und das hat eben auch viel mit der Politik der Demokratischen Partei der letzten 5 Jahrzehnte zu tun, unglaublich viele öffentliche Infrastrukturen privatisiert wurden, weggefallen sind, weggekürzt wurden, Gewerkschaften bekämpft, öffentliche Räume, Orte, all das ist weggefallen. Die Leute sind für sich, und das sind sie manchmal ganz alleine, manchmal im Nukleus der Familie. Und ich glaube, dass so das Fehlen an Orten, an denen man sich organisieren kann, austauschen kann, dass das ganz viel, es gibt ja auch Studien und zig Bücher über die Zusammenhänge zwischen Einsamkeit und Rechtsradikalismus, ja, also das sehen wir, sind die USA leider ein Hyperlabor, und ich glaube, dass alles, wenn ich jetzt auch denke, was mir irgendwie Hoffnung gibt, oder weil ich das ja so oft so gefragt wurde in den letzten Wochen, so, dann ist es gerade so wieder die Ansätze einer revitalisierten Gewerkschaftsbewegung. Ja, dann sind das Gruppen, die im Grunde, wo Leute zusammenkommen aus dem republikanischen Lager und demokratischen, die rund ums Thema Schulden oder Gesundheitsversorgung und so weiter, die sich dort organisieren und irgendwie, oder Mietergewerkschaften und all das. Also das gibt mir gerade Hoffnung, nicht die Demokratische Partei, sondern im Grunde lokale Strukturen, wo Leute wieder miteinander reden. Weil es ist wirklich, man muss sich in Deutschland vergegenwärtigen, wie wenig Sozialnetze es hier gibt. Ja? Also es fehlt ja sowas wie Elternzeit. Es fehlt sowas wie eine staatliche Krankenversicherung. Es gibt selbst durch Obamacare immer noch 30 Millionen Amerikaner, die keine Versicherung haben. Und dann gibt es die ganzen Unterversicherten, wo jede medizinische Behandlung im Grunde in einer Privatinsolvenz landen kann. 130 Millionen Menschen sind verschuldet. Also diese fortlaufende Instabilität, die prägt natürlich ein Land, ja, und dass die Leute dann auf sich zurückgeworfen sind, da ist dann Trump, der lustige Demagoge, das funktioniert irgendwie besser in so einer Gesellschaft.
NL, bevor du kannst, ich glaube ganz, ganz kurz noch, ich glaube, Hans, in deiner Theorie steckt noch was anderes drin, Max Weber, ne? Also finde ich so Politik als Beruf, Charisma, Herrschaft durch Charisma. Wir können ja Trump ablehnen als Person, und aus verschiedensten Gründen lehnen wir ihn auch ab, aber wir können, glaube ich, nicht leugnen, dass auch viele Menschen Charisma ausübt. So wie er auftritt, wie er sich verhält, das hat ja, glaube ich, Lukas vorhin auch schon angedeutet, durch die Beschreibung des irgendwie neofaschoiden der Person, er kann das. Und denken wir nur an diesen, wir haben hier besprochene Podcast, diesen Anschlag auf ihn, der stattgefunden hat, man muss das erstmal können. Also so einen Anschlag zu haben und dann sofort danach zu wissen, ich stelle mich hin, reiße die Faust in den Himmel und habe natürlich auch gleich das richtige Kamerabild, was die Flagge dahinter zeigt. Und schon schaffe ich ein Bild quasi für die Ewigkeit. Das ist auch so ein Punkt, glaube ich. Also dieses durch Charisma Menschen überzeugen können, Führung durch Charisma, ist ja so ein Punkt, den Max Weber da genannt hat. Das spielt, glaube ich, auch noch mit eine Rolle, was dann Menschen auch noch mit beeinflussen kann.
Absolut.
Möglicherweise ist das ja auch eigentlich die Rolle von einem Clown, oder? Charisma erzeugen?
Ja, also, aber frag dich mal andersrum. Also, ich finde, wir sehen jetzt Charisma hier in einer negativen Position, weil halt Trump uns widerspricht aufgrund seiner Handlung und Menschen. Andersrum fordern wir von Politik genau das. Wir kritisieren an Olaf Scholz.
Das, was eben sagen, nicht, ist nicht das, was an Scholz fehlt, Charisma?
Genau, das er eben nicht hat. So, und ich glaube, viele Politiker ärgern sich darüber, dass andere das haben, was sie nicht haben. Also man, keine Ahnung, für mich in Robert Habeck kann man kritisieren für Handlungen, aber der hat das irgendwie, der kann das, warum auch immer. Und ich weiß nicht. Gut, sorry, wir wollten dich nicht unterbrechen, das war nur kurz noch ein Gedanke, mein Max-Weber-Exkurs hier. Irgendwo muss mein Studium ja sich mal durchzeigen.
Nein, aber deswegen, ich konnte es mir gut merken, Entschuldigung, weil Hans mich auf den Punkt gebracht hat, und zwar zu Zitaten, ich würde es gar nicht Zitat nennen, weil Zitate sind für mich immer etwas Inspirierendes. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, und so weiter. Sicherlich alle mitbekommen. Und deshalb würde ich mich gerne ein bisschen so langsam, ich hoffe, ich reiße das Ruder nicht zu sehr, um von den Politikern distanzieren und ein bisschen auf die Menschen an sich nochmal zu sprechen kommen. Frage in die Runde oder auch gerne an Herrn Hermsmeier. Wie sieht's denn aus mit dem Politikunterricht? Weil ich glaube, um so eine These glaubhaft zu vermitteln, und ich glaube auch danach standen noch sehr viele Leute hinter Trump. Wir haben es ja gesehen an den, gut, ob nur ein so ein Zitat oder ein so ein Satz, das rumreißt für viele Leute, ist trotzdem fraglich. Aber wie sieht's denn aus? Gibt's Politikunterricht? Wie sieht's aus mit generell der politischen Bildung in Amerika?
Also dadurch, dass ich nicht zur Schule gegangen bin, kann ich es jetzt nur so als so durch Sekundärerfahrungen irgendwie beschreiben. Ich glaube, das Bildungssystem grundsätzlich ist kein gutes hier. Das Niveau wäre mein erster Gedanke. Das hat mit irgendwie Ressourcen zu tun. Das hat mit so einem ganz komischen Privatisierungsmodell ja auch zu tun, wo manche Schulen ganz toll sind und dann dafür 10 nicht, weil sie da einfach an Lehrern Materialien und so mangelt. Der zweite, fast für mich wichtigere Gedanke ist, dass wir haben jetzt viel darüber geredet, dass non-college-educated Americans zu Trump gewechselt sind in den letzten Jahrzehnten oder zu den Republikanern gewechselt sind. Das ist wahr, ne? Aber wenn man die Gesamtzahl der Wähler sich anschaut nochmal, dann bleiben ja 30 Millionen oder sowas Upper-Middle-Class bis Upper-Class Trump-Wähler, ne? Also Trump zu einem Working Class oder sozusagen bildungsfernen Phänomen zu reduzieren, würde sehr an das ganze sozusagen das ganze Phänomen nicht zu greifen bekommen. Es gibt genügend Leute, die aus einer ganz kühlen steuerpolitischen Motivation Trump wählen, die wirklich einfach, ob das jetzt Kleinunternehmer sind oder ob das Großunternehmer sind oder weil sie einfach so diese Idee haben von, wie vorhin auch schon mal angesprochen wurde, Trump ist der Businessman, das ist dann erstmal so eine abstrakte Idee, ne? Der führt das Land wieder wie so ein Betrieb irgendwie in die Zukunft. Also dann gibt es Leute, die davon motiviert sind, dass weniger Ausländer ins Land kommen. Das ist die können zum Teil $300.000 auf dem Konto haben und sind, für die ist es völlig egal, wer ins Land kommt, denen geht's gut. Und trotzdem ist das die Motivation. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Bildung einschließen in die Analyse, aber nicht dabei belassen, weil das dann würden ganz zig Millionen Menschen von sozusagen würden so da durchrutschen, als die auf die das gar nicht zutrifft. Das sind erstmal so meine zwei groben Gedanken.
So heißt, du bist neu dazugekommen. Beglücke uns.
Ja, genau. Also einmal wollte ich vorhin auch schon sagen, das ist ein bisschen so wie mit dieser AfD-Debatte. Ich finde das sehr gefährlich, wie Lukas schon gesagt hat. Einfach sagen, ja, die sind alle ungebildet, weil es gibt sehr viele schlaue Leute, die Trump wählen, die AfD wählen aus diversen Gründen. Und vor allen Dingen darf man nicht untermauern, wie effizient Republikaner teilweise Wahlkampf zum Beispiel auf YouTube betreiben, der an junge Leute gerichtet ist. Gutes Beispiel dafür ist, ich kenne den Hauptkanal nicht, aber eine YouTuberin, die heißt Brett Cooper, so, die ist auch sehr gut gebildet, hat ein sehr gutes Leben, macht aber sehr viel republikanischen Content und erreicht damit sehr viele junge Leute. Und ich finde, man sollte nicht unterschlagen, wie gefährlich sowas sein kann. Und noch dazu ist natürlich sehr lustig, immer Clown als Trump zu bezeichnen, Trump als Clown zu bezeichnen. Aber da muss man auch noch mal sagen, Trump hat auch teilweise sehr effiziente Strategien, Wahlkampf zu führen. Wieder ein Beispiel, weil ich gerade irgendwie in dem YouTube-Thema bin. Ich weiß nicht, ob das noch wer geschaut hat, aber das Interview mit Logan Paul, das war auch eine relativ große Sache vor ein paar Monaten. Und da hat man auch gesehen, dass er sehr gut mit diesen so stereotypisch jüngeren Macho-Typen sehr gut klarkommt und mit denen Witze machen kann. Und das sollte man nicht unterschätzen. Genau.
Hans?
Ja, nur um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen, der Hinweis auf Bildungsstandards und so weiter, das sollte wahrhaftig nicht das entscheidende Merkmal sein, um zu begreifen, wer wählt warum Trump. Aber die Badewanne wird von vielen Tropfen gefüllt. Und was ich gesagt habe, und das finde ich nach wie vor richtig, und das gilt im Übrigen auch für die AfD, da haben wir eine ähnliche Problematik, wenn man versuchen will, und das tun wir ja hier ein Stück weit auch, aufklärerisch zu argumentieren und sagen, aber er hat doch gar kein Programm. Und wenn er sagt, oder wenn die AfD sagt, wir müssen hier Migration verhindern, keine Flüchtlinge mehr rein und gleichzeitig brauchen wir 300.000 pro Jahr neue Arbeitskräfte, einfach nur damit wegfallende Demografie ausgeglichen wird. Wer putzt am Ende, wenn Herr Höcke 80 ist, ihm seinen Hintern? Ja, diese Sachen, um die vermitteln zu können, damit die auch greifen bei Leuten, denen erstmal sozusagen das einfache Narrativ, was ihre Ängste und Befürchtungen aufgreift, näher liegt, da ist es besser natürlich, wenn man über diese Bildungsqualifikationen verfügt, wenn man abstrahieren kann, wenn man Programme lesen kann. Nichts anderes meinte das. Das ist nur eine Facette. Es ist gar nicht die entscheidende, aber es ist auch keine so ganz unwichtige. Das wollte ich nur damit gesagt haben.
Ja, also ich finde, wir haben uns jetzt schon sehr eingehend damit beschäftigt, was für Faktoren für die Wahlergebnisse ausschlaggebend sind. Es liegt auf der Hand, dass das viele sind, die da zusammenspielen. Also sowohl die Demografie, das Geschlecht, der Ort, wo die jeweiligen Wählerinnen leben, die Themen, die im Wahlkampf gefahren wurden. Jetzt würde ich vielleicht gern mal so ein bisschen weiterblicken und mir die Frage stellen, wie kann es denn zukünftig aussehen? Also was ist zu erwarten, was Trump für eine Politik fährt, jetzt wo er gewählt worden ist und diesmal auch darauf vorbereitet ist, gewählt zu werden? Ganz im Gegensatz zur letzten Wahl, wo er ja eher so ein bisschen reingestolpert ist. Und wie sieht vielleicht auch seine personelle Entscheidung langfristig aus? Also wenn man halt so Leute wie Elon Musk in seiner Regierung dann zu sitzen hat, dann stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, welche Seriosität gibt es da? Ist das zukunftsträchtig oder sehen wir in 2, 3 Monaten den großen Krach, weil ein Elon Musk und ein Donald Trump sich langfristig nicht riechen können? Also was ist da zu erwarten?
War das jetzt eine Frage?
Das war eine Frage, oder? Du kannst antworten. Leg los.
Darf ich? Oh. Ja, ich wollte schon sagen, scheinbar muss es einen Synapsensprung von TM zu mir gegeben haben oder andersrum oder keine Ahnung, gegenseitig. Ich wollte eigentlich auch langsam endlich mal in dieses Gebiet gehen, weil klar, es ist immer schlimm, man muss halt sich fragen, was ist schiefgelaufen, um daraus wieder positive Schlüsse zu ziehen. Aber jetzt muss man erstmal die nächsten 4 Jahre gewisserweise damit leben und gucken, was das Ganze eben macht. Und ich persönlich finde, was wirtschaftlich gesehen, glaube ich, den USA sehr viel wegholen wird, ist eben dieser Protektionismus, der eben aufgefahren werden wird gegen China. Also wenn ich das richtig wahrgenommen habe, 60% Einfuhrzölle, Strafzölle auf chinesische Waren. Und man darf nicht vergessen, China ist der größte Exporteur weltweit, was Elektronik angeht. Das wird der amerikanischen Wirtschaft stark schaden und auch insbesondere in Gebieten wie zum Beispiel der Chipindustrie, die zwar auf Taiwan liegt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze protektionistische Politik auch Taiwan irgendwie mit einschließen wird. wird es für die amerikanischen Player gewisserweise auf diesem Gebiet extrem schwer werden in den nächsten Jahren. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel iPhones in den USA im Wesentlichen teurer werden. Also sie müssen teurer werden, weil irgendwie die ganzen Firmen werden natürlich nicht die Verluste gewisserweise einstecken, indem sie die Hälfte von den Strafzinsen etwa in die eigene Tasche aufnehmen müssen. Und ich glaube, dass das der inneren Politik schaden wird, also auch der inneren wirtschaftlichen Lage in den USA, aber auch irgendwie schließt ja alles, was in den USA passiert, irgendwann auch auf den Rest der Welt zurück, also Weltfinanzkrise zum Beispiel. Das wird auch für die restliche Welt schwer werden, die nächsten paar Jahre. Es war ja auch schon in der Zeit, eben als Trump das erste Mal gekommen ist und Strafzölle verhängt hatte, wird es auch in Deutschland nicht besser werden, was das Ganze angeht. Also zum Beispiel die Stahlindustrie und Autoindustrie wird noch mehr leiden in Deutschland, dadurch, dass es mit den größten Exportsektoren, zumindest der schwereren Industrie, eben in Deutschland sind, nach Amerika.
Ja, ich würde dann auch nochmal ganz gerne auf die Außenpolitik eingehen, weil ich denke, dass Donald Trumps Wahl gerade auch, insbesondere auch auf Europa, erhebliche Folgen haben wird im negativen Sinne. Einerseits muss man da natürlich sehen, dass das Thema NATO, also Trump hat ja mehrmals angekündigt, dass er auch in Erwägung ziehen würde, tatsächlich aus der NATO auszusteigen. Sollten die NATO-Länder ihre Verteidigungsausgaben oder Verteidigungsausgabenziele nicht erfüllen und sollten die, also wenn die NATO-Länder sich quasi nicht in Zukunft nicht deutlich mehr engagieren, als sie es jetzt tun, auch für die gemeinsame kollektive Verteidigung. Dann hat Trump ja diese These mehrfach in den Raum gestellt, dass er eben damit gedroht hat, was natürlich brandgefährlich ist. Ich bin mir da noch so ein bisschen unsicher bezüglich meiner Meinung dazu, wie ich das beurteilen würde, ob er jetzt tatsächlich aus der NATO austreten wird oder nicht. Bin ich ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nur Angstmacherei ist und dass er dann am Ende trotzdem noch die Vorteile der NATO, die es ja auch für die USA letztendlich auch gibt, dass die dann am Ende doch überwiegen werden. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr, also ist die NATO, ist die kollektive Verteidigung für uns Europäer nicht mehr ganz so sicher wie zuvor in Bidens Amtszeit, dass wir uns einfach so auf die USA verlassen können und eigentlich selber nicht wirklich viel machen müssen, sage ich mal. So war das ja unter Biden. Das wird eben unter Trump ganz anders sein. Da werden wir in Zukunft deutlich stärker auftreten müssen und auch unseren Einsatz wirklich viel drastischer fortsetzen müssen, als wir es bis jetzt tun. Und dann gibt es da natürlich auch noch die Ukraine-Politik, wo ich denke ich mal, Trump auch einen sehr harten Kurs fahren wird. Er hat ja angekündigt, dass er in der Ukraine innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit Frieden herstellen will. Was natürlich nahezu unmöglich ist, wenn man es denn so machen würde, dass die Ukraine ihre verlorenen Gebiete, die sie an Russland jetzt verloren hat, dann in Friedensverhandlungen behält. Also wenn man das einen gerechten Frieden haben wollen würde, dann geht das natürlich nicht so schnell und dann ist das natürlich absoluter Schwachsinn, was Trump da erzählt. Aber genau deswegen ist da so ein bisschen meine Befürchtung, dass Trump da eben diesen gerechten Frieden gezielt untermauern wird und letztendlich einen Frieden schaffen wird, der für Russland letztendlich fast schon mehr vom Vorteil ist, weil Russland dann die erkämpften Gebiete, sage ich mal, alle behält und die Ukraine eben diese Gebiete abtreten muss und somit an Territorium verliert. Und letztendlich wäre das natürlich ein zutiefst ungerechter Frieden für die Ukraine, dafür, dass sie sich schon seit 2,5 Jahren mutig der russischen Invasion entgegenstellt. Und das wird aber wahrscheinlich darauf hinauslaufen, was so ziemlich eine meiner größten Sorgen bei Trumps Außenpolitik ist. Da finde ich, sollten wir jetzt auch als Europäer deutlich besser uns vorbereiten, auch die Verteidigungsausgaben erhöhen und für die Ukraine noch deutlich stärker unterstützen, als wir es vorher getan haben, weil es eben in Zukunft durch die USA wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß passieren wird wie zuvor.
Darf ich ganz kurz einhaken? Hat Zelensky nicht gestern gesagt, er würde Land an die Ukraine an Russland abtreten, sofern er in die NATO eintreten darf? Ja. Ich glaube, dass wir da nicht nur, unterstütze, also ich unterstreiche auch alles, was du sagst. Ich glaube nur, wir dürfen uns da nicht zu sehr auf die USA stützen, weil auch Zelensky gerade sehr zweideutige Aussagen tätigt, glaube ich.
Darf ich da nochmal kurz reingrätschen?
Ja, na klar, ich bin leider nicht die Expertin jetzt gerade.
Nee, also du hast auf jeden Fall absolut recht. Also Zelensky hat das gesagt, das habe ich auch so mitbekommen, dass er bereit wäre, sozusagen Land an Russland abzutreten, solange er in die NATO darf. Also an diesen Forderungen hält er auch nach wie vor fest. Und ich würde das so ein bisschen so sehen, dass, so schlimm wie es auch klingt, dass Zelensky eigentlich kaum eine andere Wahl hat, weil es ja letztendlich einfach so sein wird, dass die USA als mit Abstand stärkster Unterstützer der Ukraine, finanziell sowie militärisch, dass die USA in zukünftigen Friedensverhandlungen die entscheidende Rolle haben werden und auch da einiges an Einfluss auf die beiden Konfliktparteien nehmen können, ob es der Ukraine nun gefallen wird oder nicht. Und deswegen würde ich einfach mal so ganz salopp sagen, dass Zelensky kaum eine andere Wahl hat und das eigentlich auch jetzt so kommunizieren musste. Man hat es ja auch gesehen, als Trump die Wahl gewonnen hat, war Zelensky einer der Ersten, die ihm gratuliert haben. Also er hat damals wirklich, glaube ich, ungefähr gesagt, dass er Trump zu diesem phänomenalen Erdrutschsieg gratuliert. Und das war natürlich ein Ausdruck, den man vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, weil wahrscheinlich Zelensky nicht der größte Trump-Unterstützer ist in Bezug auf das, was Trump in der Ukraine plant. Aber es ist eben so, dass Zelensky das eben tun musste und das so kommunizieren musste, weil er letztendlich weiß, dass Trump so ziemlich den Frieden in der Ukraine gestalten wird und dass am Ende zum Beispiel, wenn die Ukraine eben sich in den Behandlungen, was nicht unwahrscheinlich ist, nicht bereit zeigen sollte, alle Gebiete, die sie erobert hat, an Russland abzutreten, das ist ja nicht unwahrscheinlich, dann könnte Trump ja immer noch damit drohen, dass er Waffenlieferungen komplett sein lässt an die Ukraine und dass er das alles quasi beendet. Und das wird natürlich der Ukraine, dann wird das Überleben für die Ukraine als souveränes Land eigentlich nahezu unmöglich, weil die gleiche Unterstützung kann in dem Ausmaß einfach nicht von Europäern kommen. Das geht nicht. Und aus dem Grund hat Zelensky nach meiner Meinung nach eigentlich keine andere Wahl, als jetzt das zu tun, was er eben tut.
Und es wurde ja auch von temporärem Abtreten des Landes gesprochen teilweise, also nicht von dauerhaft, weil eben die Verhandlungsposition unfassbar schwach ist, weil die Russen gerade massiv Frontdurchbrüche erzielen, zwar unter extrem hohen Verlusten, aber sie durchbrechen halt die erste Verteidigungslinie. Und Zelensky sieht sich natürlich in einer stark unter Druck gesetzten Position.
Vielleicht ist die Frage auch eine, die wir noch ein bisschen, also die Frage ist von großer Relevanz von JV, danke dafür. Aber ich glaube, die Diskussion darum können wir noch mal ein bisschen schieben. Wir werden in einer Jahresrückblicksfolge mit Johannes Warwick auf die, das Jahr 2024 außenpolitisch schauen und dann wird das sicherlich auch nochmal ein Thema sein, wo wir es stärker vertiefen können. Die Diskussion jetzt selber an sich, glaube ich. Die Rolle Amerika spielt natürlich schon eine Rolle, will ich gar nicht aus dem Blick lassen. RD, du hast lange genug gewartet.
Danke. Ja, auf jeden Fall schließe mich erstmal JV an. Ich denke, es wird für Europa auf jeden Fall Folgen geben, aber ich würde dann mal den Blick auf die Innenpolitik werfen, da Trump ja plant, die größte Abschiebeaktion in der US-Geschichte durchzuführen, aber daneben sich auch an politischen Gegnern rächen möchte, sowie die Kapitol-Attentäter begnadigen möchte. Das wird auf jeden Fall viele Konsequenzen geben für die Innenpolitik der USA. Und noch ein Punkt, den ich gerne nennen würde, ist, dass er Beamte und Staatsangestellte aus ihren Ämtern entfernen möchte und durch loyale Anhänger, also ja, durch Trump-Anhänger der Republikaner eben ersetzen möchte, was meiner Meinung nach auch zur Unterdrückung der Minderheiten führen könnte als mögliche Konsequenz.
NL?
Oh ja, ich bin dran, Entschuldigung. Also es klingt jetzt also spaßig, aber ich glaube, der normale Adventskalender 24 Tage, der Trump-Adventskalender 24 Stunden, jede Stunde eine neue Überraschung. Von daher bin ich sehr gespannt, was alles passieren wird und in welcher Geschwindigkeit von ihm angekündigte Ereignisse auch so passieren werden. Und ich glaube, es wird interessant sein, in der nächsten Zeit auch nochmal Blicke darauf zu werfen.
Ich bin ja jetzt, glaube ich, dran und dementsprechend würde ich auch noch dazu hinzufügen, zu diesem konkreten Punkt. Ich meine mich zu erinnern, dass Trump gesagt hat, er möchte an einem einzigen Tag Diktator sein und das wird der erste Tag sein. Und ich glaube, generell wird eben diese ganze Amtszeit von Donald Trump eben signifikante Veränderungen in der generellen amerikanischen Struktur und eben auch Demokratie mit sich führen. Also wir sehen, der Supreme Court ist größtenteils durch Trump-Loyalisten oder Erzkonservative eben besetzt. Das Ganze wird dementsprechend wahrscheinlich bedeuten, dass wichtige strukturelle Änderungen von Trump, welche gefällt werden eben von ihm, wahrscheinlich nicht wirklich blockiert werden durch den Supreme Court und generell eben eine prinzipielle Umwälzung des bisherigen Systems eben mit sich führen wird. Und das kann auch heißen, wie Trump zum Beispiel selber gesagt hatte, bei dem, ich weiß nicht, was genau es war, ich glaube, Interessenverbund der evangelischen, also protestantischen Glaubensgemeinschaft, dass er sie aufgefordert hat, dass sie nur noch einmal wählen gehen müssen und dieses eine letzte Mal sollen sie für ihn wählen. Und das Ganze bezeichnet ja gewisserweise, scheint es ja sein Plan zu sein, eben die Wahlen in irgendeiner Art und Weise auszuhebeln. Vielleicht möchte er sich zum alleinigen Herrscher machen, so ein bisschen auf die Putin-Schiene gewisserweise gesetzt. Das ist natürlich problematisch. Das einzig Positive, was ich in der ganzen Sache sehen könnte, falls Trump die Term Limits abschaffen würde, dann wird 2028 was Besonderes, weil dann hoffe ich, dass Obama wieder zurückkommt. Ansonsten war es das.
Ja, ich glaube, dass einiges außen- wie innenpolitisch geschehen wird. Ich glaube, dass sich vieles bestätigt von dem, was bisher angesprochen worden ist. Ich zweifle stark daran, dass Trump es möglich sein wird, die Demokratie in den Vereinigten Staaten an einem Tag auszuhebeln. Ich glaube auch, dass das binnen seiner gesamten Amtszeit recht komplex werden dürfte. Auch wenn er bestimmte Leute in gewisse Positionen hebt, ist die US-Gesellschaft doch so stark, sage ich mal, an diese Demokratie gebunden, weil es ja eine extrem wichtige Identifikation für die USA ist, dass ich nicht denke, dass die sich das so einfach wegnehmen lassen werden. Und ich bin eigentlich eher gespannt, wie lange es dauert. Also stellt sich ja so ein bisschen die Frage mit Ausblick auf die Midterms und auf die nächsten Wahlen, was können wir da erwarten? Ich bin eigentlich eher gespannt, ob die Demokraten überhaupt eine große Kursänderung vornehmen müssen, weil Trumps größter Feind ist ja auch irgendwo er selbst, wenn er tatsächlich durchzieht, was er angekündigt hat politisch. Weil ich glaube, dann werden natürlich, oder das ist meine Hoffnung, viele Menschen realisieren, was für einen Schwachsinn sie da eigentlich gewählt haben. Und dann heißt es wieder ganz schnell, oh, Trump muss weg. Und dementsprechend ist so ein bisschen die Frage, ob wir vielleicht zu den Midterms schon ein ganz anderes Bild sehen. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass die Demokratische Partei, es wurde ja schon gesagt, sie ist weit entfernt von dem, was eine Partei mit dem Namen Demokratische Partei eigentlich sein sollte, dass diese Demokratische Partei gestärkt aus dieser gesamten Wahl langfristig hervorgeht, weil man sich Gedanken macht, was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen, wie können wir wieder näher an die Leute kommen, an die Arbeiterschicht kommen, wie können wir besser Wahlkampf machen, wie können wir langfristig Wahlkampf machen, wie können wir nachhaltig Menschen für uns gewinnen und dazu bringen, dass sie langfristig mehrfach für uns abstimmen, in aufeinanderfolgenden Wahlen, unabhängig von den Kandidaten, sondern abhängig von der Partei vielleicht auch. Und das sind alles so Faktoren, die ich hoffe, dass sie eintreten, was ich aber für unwahrscheinlich halte, weil es auch gut und gerne sein kann, dass die Demokraten die nächste Wahl einfach nur gewinnen, weil Trump sich, naja, so anstellt, wie sich Trump eben anstellt.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns jetzt wenn wir schon über die Zukunft der Demokratie in den USA reden, ist es auch nochmal, sich da anzuschauen, was Trump mit den ganzen Beamten plant in den USA. Da ist ja dieses Vorhaben Schedule F bekannt geworden, also dass er millionenfach Beamtenstellen streichen will und zahlreiche Menschen aus Migrationsbehörden oder auch vom FBI oder auch anderen sehr wichtigen Behörden unter der Regierungsebene sozusagen, dass er dort zahlreiche Beamte komplett aus deren Position entfernen will. Und das finde ich brandgefährlich, wenn man sich das in Bezug auf die Entwicklung der Demokratie anschaut, weil letztendlich ist es ja im Prinzip eine Art Säuberung von innen, was in vergleichbarer Weise seit langer, langer Zeit nicht mehr passiert ist, auch in den USA nicht, weil er ja quasi mit diesem Schritt Menschen, die eine andere Ideologie haben, die in hohen Beamtenpositionen sind. Menschen, beispielsweise Linke, mit einer linken Ideologie, die eben Trump elementar widerspricht, dass er diese nun gezielt aus ihren Positionen entfernt und somit ja schon so ein bisschen aus, ja, ich will nicht sagen, ja doch, es ist ja dann trotzdem so ein bisschen die Elite, aber letztendlich ist es ja auch, bilden diese Menschen auch die Gesellschaft ein bisschen ab. Und wenn Trump dort wirklich diese Massenstreichungen vornimmt, wie er es angekündigt hat, dann glaube ich, wäre das brandgefährlich und auf jeden Fall kein gutes Zeichen, weil damit schon so ein bisschen der Umbruch der Demokratie hin zu einem deutlich autoritäreren System meiner Meinung nach beginnen könnte.
Hans?
Ja, es gibt ja den Begriff des Durchregierens. Das bedeutet, eine Partei oder eine politische Kraft hat strukturell auf allen Entscheidungsebenen eine Mehrheit oder kann sich da durchsetzen. Und Trump kann durchregieren. Also er hat in sämtlichen politischen relevanten Institutionen hat er Mehrheiten. Bis hin dazu, dass der Supreme Court ihn ja straffrei, im Grunde königsgleich, straffrei gesetzt hat. Er kann tatsächlich, wie, ich wüsste jetzt nicht, welcher US-Präsident vor ihm das so gekonnt hätte, er kann, es gibt im System von Checks and Balances viele Institutionen, die traditionell eigentlich Bremsen gewesen wären, sind jetzt in Trump-Hand. Und das in Verbindung damit, dass er eben wirklich ein Autokrat ist, ein Despot ist, der ein Land führen will, wie er früher seine Fernsehsendung The Apprentice geführt hat, You Are Fired. Er nimmt für sich in Anspruch, die Leute heuern und feuern zu können. Das Personal, das politische Personal, soweit wir das wissen, das sind auch alles Leute, die diese Art der direkten Trump-Steuerung, des möglicherweise von einem auf den anderen Tag zu vollziehenden rausgefeuert werden, das akzeptieren die. So. Und das bedeutet, Trump ist in einer Art und Weise, die man vielleicht wirklich nur cum grano salis mit einem Putin oder mit einem Xi Jinping vergleichen kann. Er hat in einer Demokratie, in einer formalen Demokratie, hat er die Rolle und die Möglichkeiten eines despotischen Autokraten. Wie er die wahrnehmen wird, das wissen wir alle noch nicht. Er ist ja sehr spontan, er ist ja unstrukturiert. Welche Widersprüche er dann im System, möglicherweise auch bei den eigenen Leuten erzeugen wird, wissen wir alles nicht. Aber erstmal hat er carte blanche. Er kann zunächst mal im Grunde machen, was er will, und das wird er auch tun. Letztes Wort noch zu den Demokraten. Ich würde sagen, die Demokraten haben überhaupt nur eine Chance, wenn sie endlich das machen, was Lukas am Anfang auch schon gesagt haben, wenn sie sich begreifen als eine politische Organisation, die die Interessen einer tatsächlich der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung, der kleinen Leute, wenn man so will, glaubhaft vertritt. Der letzte nach meinem Eindruck, sozusagen aus dem Fernblick aus Deutschland, der das als Person irgendwie programmatisch und als Person gemacht hat, das war eben Bernie Sanders, durchaus auch ein reicher Mann, ja, aber eben crowdfunded. Aber im Grunde braucht, glaube ich, und Bernie Sanders wurde von der Mehrheit der elitären demokratischen Partei mehrfach verhindert. Die Demokraten hatten Angst davor, eine sozialdemokratische Partei zu werden. Das war das Angebot von Sanders. Ob die Demokraten in der Existenzkrise, in der sie sich jetzt befinden, über diesen ihren Schatten springen können, keine Ahnung. Ob am Ende jemand wie Ocasio-Cortez oder so denn die Figur wäre, die, ja, sie ist eine Frau, aber irgendwann wird es auch möglich sein, dass Frauen Revolutionäre in Anführungsstrichen Rollen einnehmen können, weiß man nicht. Aber ich glaube, da sind die Demokraten vor dem historischen Scheideweg, wenn sie es nicht schaffen, sich selbst, ich nenne es jetzt mal so, zu sozialdemokratisieren und in einer glaubhaften Form zu sagen, wir sind hier die Interessenvertretung für die große Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung. Wenn sie das nicht schaffen, dann kann Trump so viel Scheiße machen, wie er will. Dann wird in 4 Jahren vielleicht wieder ein Republikaner gewählt.
Ja, Hans, danke schön. Dann geben wir den Ball zurück an den Gast.
Ich sehe das sehr genauso, wie Hans gerade das beschrieben hat. Die einzige Chance für die Demokraten, sich in 4 Jahren zu gewinnen oder auch in 2 Jahren bei den Midterms, ist eigentlich eine radikale Neuorientierung und auch Neuerfindung. Und genau auch anschließend daran, es gibt auch einen Grund, warum diese Struktur der Demokraten erstmal wirklich wie das Formelle, ja, dass da die Geldgeber und Lobbyisten das Sagen haben, das ist nicht kein Zufall, ne? Wenn diese Partei eine lebhafte Partei, die graswurzelhaft funktionieren würde, wenn die das wäre, dann wäre das schon auch längst eine andere Partei, weil sich dann, glaube ich, andere Reformvorschläge geformiert hätten, ne? Das hat einen Sinn und Zweck, dass Nancy Pelosi und Chuck Schumer und all diese Figuren, die seit Jahrzehnten diese Partei bestimmen, die kriegen das Geld von Lobbyunternehmen. Also ihre eigenen Wahlkampf und ihre eigenen Apparate wird finanziert von Unternehmen. Das ist kann man gar nicht anders formulieren. Insofern ist das leider wirklich ein Teufelskreis, dass die das Sagen haben, haben Interesse daran, dass es eine sehr antisoziale Organisation und eine sehr undemokratische demokratische Partei ist. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es wurde abgesehen davon unglaublich viele wichtige Sachen schon genannt und ich kann mich an ganz vieles anschließen. Ich glaube, ich sehe das auch wie Hans und andere, dass es mir große Sorgen macht, diese absolute Machtkonzentration durch die Supermajority. Das Einzige, was tatsächlich in dem Fall auf so eine perverse Art und Weise helfen könnte, ist, dass wenn Trump jetzt im großen Stil anfängt abzuschieben oder das versucht, ne, ich glaube, dann wird sich das Kapital, werden sich Unternehmen dagegen wehren. Weil dieses Land funktioniert schon so, dass die undokumentierten Immigranten wichtig sind. Ne? Also das ist gar kein guter Grund, dass das uns vielleicht retten könnte, dass jetzt nicht da die Leute wie die Gestapo früher die Menschen aus den Häusern holen. Ne? Aber wenn es im großen Stil passiert, dann werden die Unternehmen, die darauf bauen, dass diese Leute ausbeuten können, werden sagen, hör mal, so, ne, wie, also diese Chance sehe ich, dass da selbst sozusagen von kapitalistischer Weise es eine Intervention kommt. Das ist aber nicht beruhigend. Es ist nur sozusagen ein Gedanke. Was ich sonst als Priorität von der Trump-Regierung auch in den nächsten Jahren sehe, ist dieser schon angesprochene, ich glaube von JV, der Staatsumbau, ne, dieser Austausch von Beamten. Ich habe nämlich auch diesen Satz von ihm, den irgendjemand anderes, glaube ich, zitiert hat, ihr müsst dann nie wieder wählen, das ist die letzte Wahl. Ich habe den so als Koketterie verstanden, als demagogische Koketterie, aber auch im Sinne von, wenn wir in diesen 4 Jahren bestimmte Sachen hinkriegen, zum Beispiel auch Richter zu besetzen, dann können in 4 Jahren sogar die Demokraten gewinnen. Dann haben wir so dauerhaft was gewonnen, dass es egal ist, wer in 4 Jahren gewinnt. Ich habe das gar nicht so verstanden, dann gibt es keine Wahl mehr, sondern ich würde auch sagen, rückblickend auf die erste Amtszeit, dass der größte Erfolg von Trumps erster Regierung war die Besetzung der Richter. Und nicht nur im Supreme Court, auch in diesen ganzen darunter geordneten Gerichten, die sind seit jetzt Jahrzehnten im Amt. Das ist eine unglaubliche Veränderung der Strukturen. Es betrifft so viele Ausgaben, wie viel Geld geht in Schulen, was wird entschieden für irgendwelche lokalen Bereiche. Also ich glaube, das macht mir am größten Sorgen, dieser Umbau. Und ein letzter Gedanke, wenn man sich halt mit dem Demokratieabbau, der jetzt unter Trump theoretisch praktisch passieren könnte, ist für mich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, wie undemokratisch in vielen Ebenen das Land jetzt schon ist. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie der Senat funktioniert oder diese unglaubliche Machtkonzentration beim Supreme Court. Eine Freundin von mir hat vor ein paar Jahren ein Buch rausgegeben, das heißt Democracy may not exist, but we'll miss it when it's gone. Und ich glaube, dieser ambivalente Titel ist wichtig und gut. Ne? Das ist kein wirklich, wirklich demokratisches Land, so wie wir uns das wünschen, aber es kann auf jeden Fall noch furchtbarer werden. Ne? Und ich glaube, diese Ambivalenz, also die spüre ich jetzt einfach bei mir als politischer Beobachter und Journalist und irgendwie in diesem Land leben da mit vielen Menschen, die mir lieb sind und am Herz sind, so, oh, was bedeutet das? Aber es war auch schon also auf vielen Ebenen ziemliches Elend vorher. Und ich glaube, das ist so, man muss sich wirklich mit dem Status quo und mit der Normalität beschäftigen, um hier diese Eskalation zu verstehen.
Persönlich, also ich würde noch mal ganz kurz auf dieses eingehen, diese Entfernung zwischen demokratischer Spitze und der Bevölkerung. Was ich persönlich in den sozialen Medien beobachtet habe, es gibt so eine gewisse Dualität der republikanischen bzw. Trump-Unterstützer, was eben diese besonders starke wirtschaftliche Leistung eben angeht. Also wenn wir uns zum Beispiel Nancy Pelosi angucken und andere führende demokratische Personen, dann sehen wir, dass die teilweise bessere Rendite bei ihren Aktien einfahren als die meisten Investmentbanker. Also das erfordert schon ein gewisses wirtschaftliches Talent, würde ich mal behaupten. Aber das wurde dann verteufelt eben von republikanischen Wählern durchaus. Aber wenn wir uns dann zum Beispiel Tim Walz angucken, eben der nominierte Vizepräsident, also der Vizepräsidentskandidat der der Demokraten, oh mein Gott, Hilfe, dann wurde da eben bemängelt, ja, der ist ja nur ein einfacher Lehrer, der hat keinerlei andere gewisserweise Rücklagen für sich, der lebt nur vom Staat als Lehrer. Und dort wurde es dann eben von den Republikanern als schlecht dargestellt, dass man eben nicht diese wirtschaftlichen Rücklagen hat, diese Nebeneinkünfte. Und das zeigt auch irgendwie, würde ich sagen, dort, wo man Fehler sucht, findet man sie auch. Und eben dort, wo man Probleme sehen möchte, sieht man sie eben. Und das ist halt die Problematik. Klar, generell Tim Walz könnte man gewisserweise als den Quotenmann eben für die Kampagne von Kamala Harris sehen, warum es auch gewisserweise die strategisch klügste Idee eben war, ihn eben als Vizepräsident mit ins Boot zu holen oder Kandidat. Aber irgendwie trotzdem zeigt es auch, wenn es schon solche Bestrebungen durchaus geben würde, dann ist die Frage, inwiefern sie wirklich auch am Ende eben angesehen werden. Insbesondere, wenn man sich anguckt, Trump wurde als Businessman dargestellt mit viel Gewinn, bei den Demokraten wurde es eben verteufelt. Ist halt auch wieder interessant.
Zumal man, TM ganz kurz, zumal man glaube ich auch nicht vergessen darf, dass ja die Republikanische Partei jetzt auch nicht unbedingt nicht nah an der Wirtschaft steht. Im Gegenteil, also die Beziehung von Elon Musk zu Donald Trump haben wir alle erlebt. Aber wenn man jetzt den aktuellen Berichterstattungen Glauben schenken mag, sind diese Flößen aus dem Silicon Valley noch größer geworden und die Geldgeber noch größer geworden, die persönlichen Beziehungen noch größer geworden. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie nur auf der einen Seite Lobbyisten eine Rolle spielen, sondern man spricht nicht ohne Grund, manche jedenfalls New York Times letztens, von der Plutokratie, also letztens von der Herrschaft der Reichen, die man ja da auch auf der anderen Seite widerspiegeln kann. Also klar, wir kritisieren die Demokraten zu Recht, weil die halt Fehler gemacht haben in ihrer Entscheidungsfindung und in ihrer Kandidatenfindung und überhaupt im Umgang mit den Wählern. Jetzt darf man nicht vergessen, dass die Republikaner auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht anders ticken, nur dass die Wirkung aufgrund von Donald Trump und seinem System ein anderes war. Das ist ein bisschen nur mein Blick dazu.
Das Problem ist, nur um ganz kurz einzusagen, genau, dass die Republikaner ein anderes Spiel spielen dürfen. Ne, denen wird das eher verziehen. Und wenn ich jetzt mich fokussiere in meiner Kritik auf die Demokratische Partei, dann liegt es ja nur daran, dass die mir näher sind. Ne, dass ich die wählen würde, wäre ich Amerikaner. Und dass meine Freunde die wählen und dass sie natürlich eher das vertreten, und ich grob glaube, deswegen ist meine, ich glaube, in der Analyse ist das mir halt, erschließt sich das mehr. So wie ich irgendwie in Deutschland mich mehr mit dem Scheitern der Grünen beschäftige, als jetzt immer nur über die AfD zu reden, wie schlimm die sind, sozusagen. Weil ich sage, was für eine Lehre produziert die Mitte, damit die Rechtsradikalen das füllen können? Das ist für mich jetzt die analytisch dringendere Frage noch. So, ne? Sorry für den kleinen.
Nee, der ist super wichtig. Ich wollte nur klar machen, dass wir bei der Diskussion nicht vergessen dürfen, dass es eine Gegenseite gibt, die da gerade auch demonstriert, wie das funktioniert, wo die Einflüsse halt ersichtlich werden. Ne? Also nicht nur alleine, wenn man damit droht, quasi Europa Gelder zu streichen, wenn quasi Elon Musk Hassplattform X hier irgendwie nicht mehr beschnitten wird. Das ist ja nur das Leichteste. Ne? Es geht ja in andere Richtung noch weiter. Ich wollte es nur nochmal darauf verwiesen haben. So, ja. TM, es tut mir leid, dass ich dazwischen geredet bin.
Auch alles gut. Ich fand das gerade sehr interessant anzuhören. Ich würde vielleicht überleiten, weil es schon
warte mal, kurz, angeklangt dann, warte hat. Kurz, soll Hans noch kurz, bevor du überleitest?
Dann gehen wir Hans das Wort. Wenn ich ganz
natürlich,
kurz.
Natürlich, mit Vergnügen.
Okay, ganz kurz dazu noch darf. Es ist in der Tat so, natürlich sind die Republikaner die Reaktionärsten, aber die Fallhöhe ist eine andere bei einer Partei, bei der man erwarten würde oder die von sich selbst sagt, wir sind die Partei der kleinen Leute. Ja, das ist ja der Anspruch der Demokraten. Sie verstehen sich als die Partei der arbeitenden Klasse. Und wenn die den Scheiß der anderen mitmachen, das ist skandalisierbar. So, mit einem schmutzigen alten Witz. Es ist nie schön, wenn ein Mann im Bordell erwischt wird. Aber jeder Mann kann sich das leisten, nur der Papst nicht. Da ist einfach eine andere Fallhöhe. Und die Enttäuschung bei im Grunde demokratischen Wählern, die Enttäuschung, wenn dann das Establishment dieser Partei es kaum anders macht als das Establishment des politischen Hauptgegners, diese Enttäuschung zählt mehr, als wenn die Reaktionäre das machen, was man sowieso von ihnen erwartet. Also die Fallhöhe von politischer Erwartung und Enttäuschung der Erwartung, das ist ein gewaltiger Faktor nachher auch bei der Mobilisierbarkeit für Wahlen.
Danke, Hans. Ich würde TM gleich das Wort wieder geben. Ich weiß gar nicht, wie lange haben Sie denn noch?
Noch 5 Minuten.
Okay, dann gebe ich gleich TM noch kurz das Wort. Ich will noch, bevor der zum letzten Punkt überleitet, noch auf eine Sache kurz verweisen, weil wir darüber gesprochen haben, wie sich die Demokratie in Amerika, also es richtig entwickeln wird und wie die Umstände sind. Ich will nur noch mal darauf verweisen, dass ich glaube, 2 Sachen nicht vergessen werden dürfen. Also erstens, selbst wenn es dieses Project 2025 und diese ganze Idee, wir müssen da Sachen abbauen, Bürokratie abbauen, bla bla bla, was man nicht vergessen darf, da ist immer noch eine Verwaltung dahinter. Und man darf die Macht dieser Verwaltung nicht unterschätzen. Also es gibt genug Theorien, die sich damit auch beschäftigt haben und nicht wenige sagen, die Verwaltung ist eigentlich mächtiger als die Politik. Und ein Politiker, auch ein Minister letztlich oder Secretary oder was auch immer, muss sich auf Verwaltung stützen. Und wenn man die beschneidet, kann das schwierig werden. Ich bin gespannt, ob das so reibungslos funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also hier auf Robert Michels verwiesen, der darauf ja mal sein Buch geschrieben hat über die Bedeutung von Verwaltung. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, die Republikanern ist auch gut bewusst, dass ihnen die Demografie zu wieder läuft. So dieses Gerrymandering, was sie dauerhaft betreiben, um irgendwie ihre Macht zu stabilisieren. Jetzt der Umbau ist ein Bereich. Ich bin gespannt, ob sie darauf wirklich Antworten finden im Umbau des Systems. Ich bin da noch skeptisch, gleichwohl ich spätestens durch die Lektüre von diesem wunderbaren Buch, warum Demokratien scheitern, auch verstanden habe, dass ein amerikanisches System letztlich zu viel Regeln nicht hat, sondern nur so gesprochene Regeln hat. Also ist Usus gewesen jahrelang. Und wenn man das natürlich verletzt, das sehen wir gerade auch in Deutschland eindrucksvoll, dann wird es halt schwierig. Dazwischen befinde ich mich so ein bisschen. So, TM, du kriegst die Überleitung, die letzten 5 Minuten.
Ja, weil ich wollte unbedingt diese Frage noch an unseren Gast richten, weil sie doch sehr viel angeklungen hat in den zuvor gegebenen Wortbeiträgen. Und zwar stellen wir uns alle die Frage, wie geht es denn mit der Demokratie weiter in den USA? Also wir alle reden jetzt davon, die nächsten Wahlen und was wird Trump machen, wenn er gewählt worden ist? Und es klingt immer so ein bisschen an, naja, die Sorge, wie viel Demokratie ist überhaupt noch in den USA vorhanden? Also Amerikaner bilden sich ja unglaublich viel auf ihre Freiheit und Demokratie ein und identifizieren sich darüber sehr stark. Aber dennoch stellt sich so die Frage, na gut, wenn jetzt Trump so massiv in die Verwaltung eingreift, wovon Herr Kabisch ja soeben gesprochen hat, dann ist das natürlich auch ein massiver Eingriff in demokratische Prozesse eigentlich. Und inwiefern, er sprach ja davon, dass das letzte Mal gewesen sei, dass seine Wähler hätten wählen müssen. Inwiefern sehen Sie die Demokratie wirklich gefährdet in den Vereinigten Staaten von Amerika? Also inwiefern würden Sie beschreiben, dass es da wirklich eine Bedrohung gibt, dass das System mittelfristig zusammenbrechen könnte oder in einem autoritären Regime enden könnte?
Ich glaube nicht, dass das System zusammenbrechen wird. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, darauf jetzt so in Kürze zu antworten, ist, dass ich mir Demokratie grundsätzlich, unabhängig von dieser Frage, halt eher als ein Spektrum vorstelle. Also, dass ich nicht daran glaube, dass ein Staat perfekt demokratisch ist oder gar nicht demokratisch ist, sondern dass auch in perfekten Demokratien vieles, wie ich ja schon irgendwie versucht habe, wie wir versucht haben zu diskutieren, mindestens zweifelhaft ist oder mindestens problematisch, ne? Dass irgendwie, dass der Bundesstaat Wyoming genauso viele Senatoren hat wie Kalifornien, da ist ja ganz vieles verzerrt. Und dass diese neuen Supreme Court Richter, dass bei denen diese geballte Macht liegt, das halte ich auch für sehr, sehr schwierig in einer Demokratie. Ich glaube, was in den nächsten 4 Jahren passieren wird, ist, dass einerseits im Staatsapparat Leute eingesetzt werden und ausgetauscht werden, die sehr auf Trump-Linie sind, was einfach so bestimmt in allen möglichen Behörden eine reaktionäre Politik einfacher macht. Die Richterbesetzung, die Verfolgung einzelner politischer Strafverfahren, das wird alles passieren. Also ich glaube, da führt wenig Weg dran vorbei, dass das mindestens in Ansätzen passieren wird. Jetzt kann man daraus dann machen, was man will, im Sinne einer Analyse. Ist das dann schon Demokratieende oder nicht? Ich glaube, dass es darum dass es darum geht, halt auch das Verborgene und das Stille. Ne? Manches wird bei CNN laut laufen und manches wird man nicht mitbekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man unglaublich, also jetzt, es geht eher an Journalisten, an die Demokratische Partei, an NGOs, an Aktivisten und so weiter, dass die ganz genau hinschauen, was neben den großen Explosionen so passiert, an Umbau und an Besetzung und an Budgets, die gekürzt werden. Ich meine, im Project 2025 ist die Rede auch von Medicaid-Kürzungen. Ne? Also es wird so Gesundheitsbudgets und so weiter. Das ist wirklich, das wird das Leben der Menschen verändern. Ja? Wer dann, ich habe selbst unter den so deutschen Journalisten, die mit Long Covid, habe ich mit jemandem darüber neulich geredet, der, wenn da bestimmte Sachen verändern wird, dann muss der vermutlich aus den USA raus, ne? Weil er es sich nicht mehr leisten kann. Also das wird unglaublich viel verändern, so hinter den Kulissen. Und ich glaube, diese Frage, Demokratie ja oder nein, ich halte sie so ein bisschen so genauso wie mit der F-Frage, der Faschismus-Frage. Ist das jetzt Faschismus oder nicht? Ich sehe das eher in so Spektren, ja, dass etwas faschistoid sein kann, bevor es ein faschistischer Staat ist. Etwas undemokratisch sein kann, bevor die Demokratie verloren geht. Und so nähere ich mich dem analytisch. Und ich habe große Sorgen um die Menschen, die jetzt schon eher in der sozusagen unteren Schicht der Gewaltbedrohung sind. Also das sind undokumentierte ImmigrantInnen, das sind arme Menschen, die gleichzeitig krank sind, das sind Gefängnisinsassen, das sind Transmenschen, die republikanisch kontrollierten Bundesstaaten leben, das sind Frauen, die in republikanisch kontrollierten Bundesstaaten. All diese Bevölkerungsgruppen, die jetzt schon der amerikanischen Gewalt ausgesetzt sind, ganz anders als ich, die werden ein härteres Leben führen, mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten 4 Jahren. Das ist sozusagen so mein letzter Gedanke.
Ganz, ganz kurz noch. Glauben Sie, es wird 2028 ganz normale Wahlen geben, wie auch dieses Jahr? Und glauben Sie, Trump wird nicht nochmal antreten können oder wird das Gesetz bis dahin grundlegend geändert?
Ich glaube, es wird Wahlen geben, wie normal die sind, weiß ich nicht. Und ich glaube nicht, dass Trump das verändern kann, dass er nochmal antritt.
Es gibt ja Gott sei Dank auch sowas wie Biologie. Irgendwann erledigt die das von sich aus. Sei denn, er findet irgendwas, was ihn überlebenslang leben lässt. Ich träume das ja durchaus zu, wer weiß das schon. Gut, Herr Hamsmeier, herzlichen Dank, dass Sie heute so lange für sich für uns Zeit genommen haben und extra auch eingesprungen sind. Wir danken Ihnen sehr. Das war sehr gewinnbringend. Dankeschön.
Dankeschön an die klugen Gedanken und Fragen. Grüße nach Berlin oder Deutschland.
Nähe Berlin zumindest. Grüße nach New York. Machen Sie es gut.
Ciao. Tschüss, bis bald.
Gut, dann würde ich zum Schluss vielleicht die Frage von TM nochmal in die Runde geben. Wir können es ja kurz halten. RB, möchtest du nochmal ergänzende Gedanken dazu beitragen?
Ganz kurz, was war nochmal das Letzte, was er gesagt hatte?
Dass Wahlen stattfinden werden, nur in welcher Form ist die Frage und Trump wird nicht nochmal antreten.
Ich wollte auf die Biologie zurückkommen, die Sie gesagt haben. Tut mir leid, ich habe da was verwechselt. Ich glaube, das Problematische ist eher, wenn Trump in den nächsten 2 Jahren von uns scheiden sollte, dann haben wir J.D. Vance an der Backe. Und das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen so eine ähnliche Situation wie Trump 2016. Der ist so verrückt, man weiß eigentlich nicht, was auf einen zukommen kann. Und da ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass die Biologie ihn da davonraffen könnte. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, auch wenn ich vielleicht gewisserweise mit Thesen um mich geworfen habe vorhin in meinem Redebeitrag, würde ich einfach wieder die Karte spielen von, das wird alles sich im Laufe der Zeit entscheiden. Ich glaube, es ist wirklich schwer momentan das Ganze zu beurteilen, weil ich würde durchaus sagen, dass ich jetzt gerade eben auch überzeugt wurde eben von dieser Rolle der Verwaltung. Verwaltung ist natürlich das Hasswort der FDP. Generell Bürokratie, aber naja, dazu kommen wir potenziell vielleicht später nochmal, aber ich glaube eher nicht zeittechnisch. Aber ich würde auch nochmal kurz berichtigen, ich glaube, die Verwaltung ist nicht gerade sehr demokratisch, sondern wenn überhaupt eine Aristokratie, ein paar wenige edle Leute regieren über alle anderen. Und wie gesagt, die Demokratie, auf jeden Fall gibt es schon einen tiefgreifenden Schaden, der momentan vorliegt in der Demokratie, und das ist eben diese enorme Polarisierung, die man feststellen kann. Gefühlt ist es momentan einfach nur ein Kampf von ganz rechts gegen links, beziehungsweise auch irgendwie gegen die Mitte, weil je weiter man nach rechts geht, desto linker wird die Mitte. Ich hoffe, das kann man irgendwie nachvollziehen, diese Analogie. Aber ja, es wird schwer, es ist schon schwer, es wird schwerer. Das ist meine Theorie.
Das klang jetzt ein bisschen wie so ein schlechtes Wandplakat. Es ist schwer, es wird schwerer. Also, weiß ich nicht. Irgendwie können wir uns ausdrucken. Übrigens, man kann als Klarstellung, ich habe nicht gesagt, dass die Verwaltung sich gegen ihn stellen würde. Ich habe nur gesagt, es ist schwer, eine Verwaltung so einfach zu verändern. Gerade weil sie so, wie du richtig gesagt hast, hierarchisch strukturiert ist. Also ehrende Sätze der Demokratie. In so einer Verwaltung wird es immer undemokratischer, je höher man kommt. Und genau deshalb, glaube ich, wird das nicht so einfach sein mit Personen austauschen. Ministerien sind nicht einfach oder Verwaltungen sind nicht einfach zu tauschen. Aber gut.
Naja, gut, da würde die FDP auch, oder eher gesagt Christian Lindner, was anderes sagen, weil der hat zum Beispiel auch beim Zoll in seiner letzten Woche erstmal da auch schön rausgeschmissen, was er nicht mehr an Verbündeten hatte.
Ja, aber du
sind brauchst... Sind wir nicht gerade in Amerika? Kurze Frage.
Also ja, aber klar, aber ich wollte nur noch als Analogie sagen, ich glaube schon, dass man Verwaltungen durchaus gewisserweise weichenstellend verändern kann, um eben seine eigenen Ziele durchzusetzen, solange man nicht enthoben wird.
Ja, also wir wollen die Diskussion nicht ausweiten. Ich will nur sagen, der Unterbau ist das, was Ministerien oder Verwaltung führt. Und die tauscht er nicht aus. Er tauscht die politischen Beamten aus, die ganz oben stehen. Und die sind davon abhängig, dass ihm Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zuarbeiten. Und das funktioniert. Glaubt mir, Verwaltungen funktionieren nicht so einfach. Das merkt man besonders gut in Deutschland, wo Verwaltungen sehr politisch gefärbt sind. Also guckt nach Brandenburg, guckt dir das Bildungsministerium an. Das ist total SPD gefärbt. Da hättest du jetzt auch jemand von der BSW in die Führung setzen können. Bloß der wäre ein Spielball gewesen des Ministeriums. Ist einfach so. Also das ist so einfach, funktioniert es nicht, und man sagt, die Statistiken sagen dann auch noch, man braucht so circa 10 bis 20 Jahre, bis so eine Verwaltung sich verändert hat. So viel Zeit hat er nicht. Ich meine, ich glaube nicht, dass das unmöglich ist, ich sage nur, es wird schwierig. So, jetzt aber, TM, sorry, tut mir leid.
Gut, dass wir das auch geklärt haben. Also, ich glaube, sowohl RB als auch ich haben über unsere Eltern ja auch viel mit Verwaltung am Hut, deswegen können wir das, glaube ich, gut nachvollziehen, wie komplex da die Prozesse sind und wie hierarchisch das gesamte Konstrukt da ist. Ich glaube, um jetzt auf die Frage, die ich selbst in den Raum geworfen habe, um sie später zu beantworten, zurückzukommen, man muss vielleicht auch dazu sagen, manche Fragen stelle ich einfach, weil mich die Antwort des Gastes interessiert. Soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht mir schon was überlegt habe. Natürlich denke ich auch nicht, dass es 2028 zu einem kompletten Umbruch kommen wird und es keine Wahlen mehr geben wird oder dass Donald Trump das komplette US-amerikanische System aushebeln und umgehen wird. Ich halte die amerikanische Gesellschaft für viel zu konservativ. Ich glaube, also sie sind konservativ, dass sie Trump wählen, aber gleichermaßen werden sie auch an diesem Wahlsystem nicht viel rütteln lassen. Also geht natürlich auch nicht von den rechtlichen Grundlagen, aber ich glaube, dass sich da auch viel die Gesellschaft gegen sträuben wird, eben dieses Selbstbild von Demokratie, von Freiheit ist ja, was so den Amerikaner definiert. Vielleicht habe ich da jetzt auch ein falsches Bild von Amerikanern, aber man bildet sich ja schon viel drauf ein und vielen ist das ja super wichtig, auf ihre Freiheit und ihre Rechte und so weiter zu pochen, was ich gut nachvollziehen kann. Dementsprechend denke ich das nicht. Ich bin gespannt, wer der nächste republikanische Kandidat wird, wenn Trump A, das Zeitliche segnet oder B, naja, nicht nochmal antreten kann, ob das Vance wird oder ob das irgendwer anders aus der Wirtschaft will, vielleicht Elon Musk. Total unwahrscheinlich, ich weiß, aber alles ist möglich. Also ich zweifle an keinerlei Dingen mehr. Und ich glaube, die Zukunft hält viel für uns bereit und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt in den Vereinigten Staaten. Allein schon, wie die Midterm-Elections ausfallen, die ja auch nochmal Mehrheiten gewaltig verschieben können. Und damit gebe ich ab an JV.
Ja, also, ich würde nochmal einen Gedanken in den Raum werfen. Und zwar, erstmal teile ich natürlich alles, was bisher gesagt wurde. Ich würde nur nochmal eine These bringen. Da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob die so unbedingt zutrifft. Aber zumindest hatte ich da gerade mal kurz drüber nachgedacht. Und zwar, wenn es tatsächlich in den USA dazu führen sollte, dass Trump die Demokratie aushebelt, sage ich mal, und also entgegen dieser beschriebenen Hürden, die Herr Kabisch ja bereits auch skizziert hat, dass eben die Verwaltung dann doch eine gewisse Macht noch immer noch hat. Wenn Trump es aber dennoch irgendwie auf irgendeine Weise schaffen sollte, so weit zu gehen, dann würde ich mich fragen, ob sich am Ende immer noch, theoretisch gibt es ja auch noch das Militär in den USA. Und auch wenn das jetzt vielleicht also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir durchaus auch gut vorstellen, dass das Militär sich dann gegen Trump stellt, wenn er denn wirklich es wagen sollte, die Demokratie auszuhebeln, dass dann mächtige Funktionäre im Militär, was ja wirklich, also insgesamt gibt es ja wirklich einfach extrem viele Menschen in den USA, die eben beim Militär sind, also Soldaten sind, und die haben ja durchaus auch eine nicht zu unterschätzende Macht, und dass es da auch dann aus der Gesellschaft, also aus dem Militär heraus, auch eventuell zu einer Art Aufstand oder Ähnlichem kommen könnte, halte ich zumindest nicht für ganz ausgeschlossen. Und ich finde es zumindest mal interessant, sich das anzugucken, wenn denn Trump tatsächlich die Demokratie aushebeln sollte, wie es ja durchaus nicht unwahrscheinlich ist.
So, EN wollte was sagen, aber sie ist gerade mit ihrem Hund beschäftigt oder so. Ich weiß es nicht genau. EN, möchtest du noch den Abschluss bilden?
Ich wollte gerade nur noch sagen, dass ich gerade totale Star Wars Flashbacks habe, und dann sagt Senator Palpatine, führt die Order 66 durch, und dann stellt sich das ganze Militär gegen die Jedis und das demokratische System wird ausgehummelt, und weil ich einfach Metaphern so toll finde, hatte ich gerade dieses schöne Bild im Kopf, und ja, das ist mein Beitrag.
Dann ist nur das Gute, dass die Mitarbeiter nicht alle Klonkrieger sind und nicht alle da auf dieser komischen Insel da hergestellt, an diesem komischen Planeten da hergestellt worden sind.
Da und haben die Inhibitor-Chips im Kopf haben, ne?
Ja,
das ist ja der ausschlaggebende Punkt.
Ja, das ist so ein Punkt tatsächlich, den muss ich immer bei Jedipedia nachlesen, weil ich das nicht, das, na gut, andere Geschichte. Gut.
Grundlagenwissen, Herr Kabisch.
Ja, das aber weißt
in der
du...
Ersten.
An Camino kann man sich aber auch noch erinnern, ich bitte Sie.
Ja, wirklich. Das kann man mit Sicherheit, aber ich, ja, ist okay. Ich lasse es jetzt stehen, also das kann jeder nachschauen, wenn er es nachschauen möchte. Ich habe das erst letztens wieder geguckt und dachte mir wieder, lass es nach. Ich glaube, wir haben sehr intensiv auf die USA geschaut, und ich glaube auch, wir werden es in Zukunft ja nochmal machen werden müssen, weil da wird sich viel tun, und dann wird es notwendig sein, nochmal einen neuen Blick zu werfen. Gut, Zeit ist weit vorangeschritten, aber vielleicht ein kurzer Exkurs dann doch nochmal. Ihr habt es alle mitbekommen, in Deutschland ist der Wahlkampf ausgebrochen. Die Ampel ist gescheitert, darauf haben wir letzte Folge intensiv geschaut. Intensiv stimmt nicht. Wir haben drauf geschaut, und natürlich werden wir auch den Wahlkampf begleiten. Allerdings jetzt nicht jede Folge und ständig. Es wird im Januar eine Schwerpunktfolge dazu geben vor der Wahl mit der Rückkehr des sprechenden Maschinengewehrs Albrecht von Lucke. Und heute quasi ist nur die Idee, so ein bisschen an einem Schwerpunkt nochmal ganz kurz, auf einen Schwerpunkt kurz zu schauen. Und das ist natürlich die SPD. Irgendwie bietet sich's an, auch weil mich eure Meinung interessieren würde. Denn die SPD tritt wieder an mit Olaf Scholz. Huhu, welche Überraschung. Und es gab vorher eine große Diskussion, ob es nicht mit Boris Pistorius einen besseren Kandidaten gegeben hätte. Und ich würde vielleicht diese Frage auch gleich so stellen. Nicht nur haltet ihr jetzt die Entscheidung der SPD für Scholz richtig, sondern auch generell seht ihr die SPD, so wie sie jetzt antritt, wie sie antreten möchte, so aufgestellt, dass sie in diesem Wahlkampf irgendwie funktionieren kann. Das können wir ja so ein bisschen als Steilvorlage benutzen für alles, was da im Januar folgt. So, TM, du kannst starten, wenn du wirklich der Erste warst. Ich habe nicht aufgepasst.
Ja, war ich. Und wenn Sie sagen, der Wahlkampf ist ausgebrochen wie der Tambora 1815, dann dürfen wir nächstes Jahr das Jahr ohne Sommer erwarten. Und dementsprechend stellt sich ja so ein bisschen die Frage, war die Debatte wirklich so groß? Also ich finde, innerhalb der SPD, was man so an Stimmen aus der SPD gehört hat, war eigentlich der Rückhalt für Scholz ziemlich stark vorhanden. Also ich habe über Johannas Bruder ja auch ein bisschen so Sachen mitbekommen aus der SPD sozusagen. Und eigentlich ist sie ja so hierarchisch organisiert, dass da schon viel hätte geschehen müssen, damit Boris Pistorius letztlich Kanzlerkandidat wird. Seine guten Umfragewerte sprechen natürlich für ihn, aber das sind gute Umfragewerte als Verteidigungsminister, nicht als Kanzlerkandidat. Das heißt, es kann sich durchaus ändern. Letztlich glaube ich, ob diese Entscheidung die richtige ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, dass es die war, die doch abzusehen war, in Anbetracht dessen, dass Scholz eine relativ gestärkte Position hatte, weil er kommt aus der Kanzlerschaft. Die Wahlen sind sehr kurzfristig. Die SPD steht relativ geschlossen hinter ihm, also gerade die höhere Spitze. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Und dass es jetzt so früh geklärt wurde, ist vielleicht auch ganz gut, weil die nächsten Wochen ja dann Wahlkampf gemacht werden muss und dafür braucht man einen Kandidaten. Ich glaube trotzdem nicht, dass es ein sonderlich erfolgreicher Wahlkampf für die SPD wird. Also es hat sich ja gezeigt, dass sie auf den letzten Metern meist noch recht gut Boden gut macht. Aber ich glaube, wenn man bei den Grünen, die ja ein ähnliches Milieu abdecken, Habeck als Gegenkandidaten hat zu einem Olaf Scholz bei der SPD, dann sind die, die in diesem Milieu stecken, halt eher einem Habeck zugewandt, der meines Erachtens nach der bessere Redner ist und der charismatischere von beiden ist. Das Wort wurde ja bereits gebraucht. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich sehe jetzt nicht so den krassen Aufschwung, den krassen Umbruch mit Scholz in der SPD, der vielleicht nötig wäre, um wirklich um die Kanzlerschaft bei der nächsten Wahl anzutreten. Aber die sehe ich bei keiner Partei außer bei der CDU, weil die Umfragewerte sprechen für sich. Also da lässt sich vermutlich, also wenn nicht gerade zufällig wieder eine Flut im Ahrtal ist und Friedrich Merz sich entscheidet, ein bisschen im Hintergrund zu lachen, dann glaube ich nicht, dass sich da viel dran rütteln lässt.
Also in dem Punkt, dass es absehbar war, dass Scholz nominiert wird, da würde ich mich dir auf jeden Fall ausdrücklich anschließen. Ich würde nur bei der Frage, ob Scholz geeignet ist, ist meiner Meinung nach doch ein bisschen deutlicher. Und zwar finde ich, dass es wirklich eine absolute Fehlentscheidung ist, Scholz wieder aufzustellen. Das hat meiner Meinung nach verschiedene Gründe. Also der erste Grund, der natürlich auf der Hand liegt, ist einfach, dass Olaf Scholz natürlich als Bundeskanzler, der die Ampelregierung 3,5 Jahre lang geführt hat, oder nicht 3,5, ich weiß nicht genau, wie lange jetzt genau, aber auf jeden Fall, der die Ampelregierung längere Zeit geführt hat, dass er natürlich das Gesicht auch dieser Regierung war, die eben bei vielen Menschen in Deutschland einfach nur als Versagerregierung jetzt sich eingeprägt hat. Das ist leider so. Es gab natürlich auch einzelne Erfolge von der Ampel, das will ich gar nicht in Abwägung stellen. Die gab es auf jeden Fall. Aber letztendlich ist dann am Ende das Bild der zersplitterten, zerstrittenen Stillstandsregierung oder auch, wenn man es jetzt extrem ausdrückt, auch Versagerregierung, ist eben bei vielen Menschen einfach geblieben, wenn nicht sogar beim sehr großen Teil der Gesellschaft. Und daran hat natürlich auch Scholz seinen Anteil. Klar gibt es da von der FDP auch diverse Provokationen in der Vergangenheit gegeben, das ist ja alles klar. Ich glaube, da streitet sich auch niemand drum, aber also zumindest unter uns nicht. Olaf Scholz war natürlich auch in einigerlei Hinsicht, unter anderem deswegen, weil er teilweise wenig entschlossen war bei wichtigen Fragen, weil er zu zögerlich aufgetreten ist, weil er Dinge nicht richtig kommunizieren konnte, einfach Dinge, die man hätte durchsetzen sollen, teilweise nicht durchgesetzt hat. Das ist natürlich sehr viel, was man an ihm kritisieren kann. Und ich finde, gerade deswegen sollte man sich als SPD einfach nochmal überlegen, ob man denn wirklich davon überzeugt ist, mit so einer Person nochmal eine Wahl zu gewinnen. Da würde ich ganz klar sagen, dass das nahezu unmöglich ist. Da fände ich Boris Pistorius dann tatsächlich eine deutlich bessere Wahl. Und ich muss mich auch TM anschließen, dass Robert Habeck auch wirklich. Ich finde ihn auch von den Reden her, finde ich ihn ebenfalls deutlich, deutlich besser als Olaf Scholz. Da ist er einfach deutlich überzeugender und auch von den Inhalten her finde ich ihn aber geeigneter. Das muss ich auch ganz klar so sagen. Und deswegen, ja, denke ich mal, der Einzige, bis auf die SPD-Spitze vielleicht, ist der Einzige, der sich wirklich sehr über die Nominierung von Scholz freuen wird, ist dann der böse Onkel Merz von der CDU. Das heißt, ja, das ist eine ganz klare Sache für mich, dass das unser nächster Bundeskanzler sein wird.
Ich möchte mal, damit wir nicht jetzt zu hart mit der Ampel ins Gericht gehen, so beide Seiten der Medaille nochmal beleuchten. Also Fakt ist, die Ampelregierung.
Ja, JV hat sich geräuspert, sorry.
Oh, sorry, ich war noch nicht gemutet.
Jetzt hast du mich rausgebracht. Die Ampel hat extrem viel von ihrem Wahlprogramm in die Tat umgesetzt. Die Ampel hat noch das Ende der Corona-Pandemie mitgemacht. Die Ampel musste lösungsbereit sein in einem Krieg in Europa. Und es ist natürlich Fakt, dass egal wie gut du den Marathon läufst, wenn du am Ende stolperst und dir das Knie aufschlägst und alle dich auslachen, dann bleibt natürlich nur diese Impression. Möchte ich auf der anderen Seite sagen, TM gesagt hat, dass die Leute Friedrich Merz als Alternative für einen Umschwung sehen, finde ich, ist so eine so absurde Aussage, weil Friedrich Merz und die gesamte CDU steht für die Personifizierung des alles. Es bleibt hier alles so, wie es ist und nichts ist anders und es verändert sich nichts. Also ich würde höchstenfalls sagen, die Leute wollen die Regierung, die sie kennen, und es ist nun mal größtenteils eine CDU-geführte Regierung, zumindest in CDU-Kanzlerin der letzten 20 Jahre, sage ich mal, hängen geblieben, würde ich behaupten, eben durch Angela Merkel. Und ich finde es so absurd, dass im Moment die Umfragewerte, dass zum einen das Thema Umschwung und neue Wege finden und dann aber gleichzeitig die hohen Umfragewerte der CDU, weil die CDU, was haben die für innovative Ideen? Was ist deren großer Umschwung? Erzähl's mir, bitte.
Also, ich glaube, was man tatsächlich mit Umschwung sehen könnte, ist, die CDU, wie sie zuletzt regiert hatte, ist nicht mehr wirklich so vorhanden. Also wir reden ja bei den GroKos größtenteils eigentlich von der Merkel-CDU, die irgendwie eine gemäßigte Mitte irgendwie immer noch eingehalten hatte, wie auch immer man es sehen möchte. Aber mit Friedrich Merz sehen wir halt, es ist ein klarer Rechtsschritt. Und mittlerweile ist die Partei eben auch sehr stark darauf gepolt worden. Markus Söder, der kleine Bayern-Heini, ist halt auch nicht gerade viel besser. Aber vielleicht auf eine Sache, die TM vorhin gesagt hat. Klar, die guten Umfragewerte von Pistorius sind momentan darum, weil er eben seinen Job als Verteidigungsminister wirklich sehr gut macht. Ist jetzt keine große Herausforderung im Vergleich zu Christina Lambrecht. Aber ich glaube, eine Problematik, die wir nicht vergessen, oder was wir aber nicht vergessen dürfen, Olaf Scholz hat ja auch 2021 eine ziemlich starke Aufholwahlkampf eben betrieben und so eben ist somit stärkste Macht geworden. Was im Endeffekt ja auch zu Zeiten war, wo er Finanzminister war, wo er im Endeffekt Cum-Ex noch, oder Cum-Ex, tut mir leid, ich weiß nicht, wie es genau war, heißt, tut mir leid. Cum-Ex. Ja, danke. Diesen Skandal eben
hättest
auch.
Hättest du mal den Lateinunterricht besucht, ne?
Ja. Nee, Französisch kann ich auch nicht, aber egal. Dort hat er auch ordentlich Dreck am Stecken gehabt, aber hat es trotzdem geschafft, eben sich durchzusetzen gegen Armin Laschet. Aber diese Problematik haben wir momentan halt leider nicht mehr, weil Olaf Scholz ist es geworden. Und ich kann mich auch genau daran erinnern, im Deutschunterricht, meine Deutschlehrerin ist eine SPD oder ist ein SPD-Mitglied. Und ich habe mit meinen Mitschülern darüber geredet, ja, Olaf Scholz ist eigentlich verbrannt. Er sollte nicht der Kanzlerkandidat werden. Das war vor der Entscheidung. Und dort meinte sie persönlich, dass sie es eben so sieht, dass er nicht verbrannt ist, dass er gute Arbeit gemacht hat. Und dort würde ich schon auch so ein desisoliertes Bild eben von außen im Vergleich zu dem inneren Verständnis von Olaf Scholz eben in der Partei eben aufmachen. Weil von außen sehen wir halt größtenteils die Publicity, insbesondere auch durch die Bild, hat eben ein extrem negatives Bild gezeichnet. Und in der SPD ist man halt relativ zufrieden damit. Und der Mensch, ja, gewisserweise entfernt sich nur sehr ungern eben von dem, was er kennt. Und dementsprechend ist es halt klar, dass es leider im Endeffekt trotzdem Olaf Scholz werden musste. Wobei ich aber sagen würde, dass es auch durchaus eine gewisse Bewegung eben in der SPD auch gab, die Boris Pistorius lieber gemocht hätte. Und zuletzt würde ich noch sagen, ich finde es bezeichnend, dass seitdem JS nicht mehr da ist, irgendwie dieser Podcast viel grüner geworden ist als noch zuvor SPD belastet. Vielen Dank TM und JV für die tolle Robert Habeck-Werbung. Das wird ihm vielleicht auch noch helfen.
TM, wenn ich bitten darf.
Wobei ich gar nicht weiß, ob wir hier Werbung für ihn gemacht haben. Das war vorher nur ein Vergleich. Aber gut, kommt dann noch.
Ja, das war überzeichnet, okay.
Nee, alles gut. Dass hier nicht mehr so oft das Wort Jusos fällt, steht außer Frage. Das war ja im letztes Jahr noch in unserer Top-Liste der meist, glaube ich, nee, Schuldenbremse war der meist benutzte Begriff, richtig. Aber Jusos kam gleich danach in der Hitliste, die eine höhere gemacht hat. Also gleich mal Aufruf bitte für die Jahresrückblicksfolge. Ich freue mich auf Zusendung des Ganzen. Aber ja, genau, also dass es Verschiebung gab, steht außer Frage. So, JV, du hast das Schlusswort. Jetzt will er nicht. Er ist noch stumm gestellt, der will mit uns nicht mehr reden. Es tut mir leid, haben wir dich jetzt zu sehr beleidigt?
Ach so, nee. Okay. Jetzt müsste es wieder gehen. Ja, wenn ich das Schlusswort habe, freue ich mich natürlich sehr drüber. Nee, ich wollte nur noch mal ganz kurz was zur CDU sagen, so ein bisschen die Parallele auch zu Olaf Scholz. Und zwar ist für mich ganz klar, natürlich, das habt ihr auch alle schon gesagt, die CDU verfolgt unter Merz eine absolut rückwärtsgewandte Politik. Da kann mir wirklich keiner ernsthaft erzählen, dass das irgendwas mit einer besseren Zukunft für die junge Generation zu tun hat. Also da sieht man alles, aber nicht das. Und ich habe da in letzter Zeit, also letztens auch einen sehr treffenden Clip von der Heute-Show gesehen auf Insta. Da war, glaube ich, Friedrich Merz, der stand auf so einer Bühne irgendwie vor ihm, glaube ich, Arbeiter oder Gewerkschafter, ich weiß nicht ganz genau, was das für Leute waren. Aber auf jeden Fall hat Friedrich Merz dann so gesagt, ja, es ist ein wirklich schöner Anblick, von hier auf sie herunterzuschauen. Und das finde ich zeigt seine, also er stand quasi oben auf der erhöhten Bühne und dann hat er auf die ganzen Menschen runtergeguckt. Das zeigt seine Persönlichkeit auch nochmal ziemlich deutlich. Und so ein bisschen dieser Stillstand, den er die CDU wirklich verkörpert, schon immer verkörpert hat, vielleicht ein bisschen weniger unter Merkel, aber es ist ja im Endeffekt das Kernkonzept von der CDU ist Stillstand und Konservativismus und alles bleibt so, wie es ist. Und leider muss ich sagen, dass ich das so ein bisschen bei Olaf Scholz auch gesehen habe. Also ich würde nicht sagen, dass er ganz so konservativ ist wie Friedrich Merz, aber ich würde ihm auf jeden Fall von seinem Politikstil her, würde ich schon sagen, dass er eher konservativ ist tendenziell und dass er eben nicht so hart Core-Links, sage ich mal, ist wie einige andere in seiner eigenen Partei, aber auch beispielsweise bei den Grünen oder anderen oder der Linken auch, sondern Olaf Scholz ist von seinem Politikstil her deutlich konservativer und da finde ich gerade das hat man in der Ampel auch gesehen, dass eben teilweise diese Entschlossenheit eben gefehlt hat bei einigen wichtigen Themen, dass man teilweise da die CDU auch so ein bisschen, also zumindest teilweise Parallelen zu Olaf Scholz auch sehen kann, weil er eben auch Stillstand verkörpert hat über längere Zeit hinweg, muss man leider so sagen. Und ja, das wäre so ein bisschen mein Schlusswort, dass man da Olaf Scholz nicht so als den progressivsten Politiker sehen kann, meiner Meinung nach.
Ja, herzlichen Dank. Das finale Schlusswort hat natürlich Hans, also so viel Tradition muss dann schon sein, aber JV, zumindest für dich war das der inhaltliche Schlusspunkt. So, Hans, leg los.
Ja, doch auch noch mal zwei, drei Anmerkungen zur SPD. So selbstverständlich war das einerseits nicht, dass Olaf Scholz dann der Kanzlerkandidat wieder wird. Auf der anderen Seite war es selbstverständlich. Das ist widersprüchlich, aber es sind einfach unterschiedliche Ebenen. Wenn Olaf Scholz, und es wäre nur so gegangen, dass er von sich aus gesagt hätte, ich kandidiere nicht wieder, sondern schlage vor, dass das Boris Pistorius macht. Das wäre ja eine Art Biden-Moment gewesen, ohne dass Olaf Scholz sozusagen diese Altersproblematik wie Joe Biden hat. Das wäre die größtmögliche Demütigung im Selbstbewusstsein für Olaf Scholz, die er hätte machen können. Und es wäre auch für die SPD als Partei eine Demütigung gewesen, wenn sie gesagt hätte, der Mann, dem wir lange Zeit als Vizekanzler und dann als Kanzler vertraut haben, dann auf einmal, weil die Umfragewerte schlecht sind, 3 Monate vor einer Neuwahl, vor einer vorzeitigen Neuwahl, da tauschen wir den aus. Das passt schlicht und einfach nicht zu sozialdemokratischer Genetik, möchte ich mal so sagen. Es gab aber dennoch, und deswegen, das war sozusagen, das war die Ebene, wo man sagt, eigentlich war es fast undenkbar, dass Scholz ausgetauscht wird und Pistorius Kandidat wird. Dennoch gab es in der SPD Kräfte, die diesen Tausch wollten. Das waren zum erheblichen Teil Leute aus dem Bereich der Bundestagsabgeordneten, der Mandate, die schlicht und einfach vor der Perspektive standen, dass ihre Mandate im nächsten Bundestag weg sind. Ja? Der Satz, und das war, den habe ich mehrfach gehört, dass die sagten, naja, entweder kriegen wir bei dieser vorgezogenen Bundestagswahl mit Scholz als Spitzenkandidat 15% oder mit Pistorius als Kandidat 18%. Diese 3 Prozentpunkte Unterschiede in der, ob es nachher so kommt oder so, wissen wir nicht. Aber diese gemutmaßten 3 Prozentpunkte Unterschiede, das war für einen erheblichen Teil der aktiven SPD-Kader im Bundestag und anderswo, das waren existenzielle Fragen. Und deswegen war da ein gewisser Druck da, dass die gesagt haben, wir müssen doch dafür sorgen, dass wir überhaupt im nächsten Bundestag wieder mit einer relativ starken Fraktion vertreten sind. Und das spricht dann doch eher für Pistorius. So, das war sozusagen die Gegenströmung, aus der heraus dann aus vielen Bundesländern, das waren ja die Bundesländer, die das halboffen diskutiert haben, müssen wir nicht dann doch einen anderen als den Scholz zum Kandidaten machen. Das waren die beiden Strömungen, die da gegeneinander gestanden haben. Ich glaube, wir werden am Ende erleben, jetzt werde ich da ein bisschen spekulativ, es ist relativ egal, ob es dann mit Scholz 15, 16, 17 oder 18% werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für Scholz zu einer abermaligen Kanzlerschaft reichen wird, sondern dass die SPD bestenfalls die Möglichkeit haben wird, als Juniorpartner in eine, früher hätte man das Große Koalition genannt, kann man inzwischen auch nicht mehr sagen, aber in eine schwarz-rote Koalition zu gehen. Nur das geht dann natürlich nicht mit einem Vizekanzler und was auch immer Minister Olaf Scholz. Du kannst nicht Kanzler sein, in die Wahl gehen mit dem Anspruch, wieder Kanzler zu werden, dann wirst du Zweiter und dann sagst du, ja gut, dann mache ich das eben. Also nach realistischer Lage der Dinge müsste eigentlich Scholz, wenn das so kommt, wie es sich im Moment abzeichnet, am Wahlabend sagen, liebe Leute, ich habe gekämpft, wir haben es nicht geschafft. Ich werde nicht derjenige sein, der an der Führung der Partei in die nächste Regierung geht. Und dann gibt es nämlich zwei, und das ist der Vorteil, da tut vielleicht Olaf Scholz, der sich da durchgesetzt hat, sogar Pistorius einen guten Dienst. Weil Pistorius ist dann unbeschädigt. Ja, es wird nach der Bundestagswahl, wenn sie so ausgeht, wie man es im Moment vermuten kann, wird es zwei wichtige SPD-Politiker geben, die um Führungspositionen da ringen. Das eine ist Pistorius und das andere ist der Parteivorsitzende. Der will auch noch was werden, dass der sich sozusagen so ein bisschen da zurückgehalten hat oder auch erst spät entschieden hat, Scholz zu unterstützen. Das hat auch wieder mit eigenen Interessen dieser Personen zu tun. Und das werden wir dann alles sehen am Wahlabend und dem, was dann folgt.
Sehr schön, Hans. Das war jetzt ein guter Rundumschlag. Wir werden im Januar das nochmal ausführlich versuchen für alle Parteien und dann schauen wir mal, was da am Ende bei uns rauskommt. Der Blick auf die SPD war hier einfach tagesaktuell. Danke, dass du nochmal verwiesen hast, dass es ja aus der Bundestagsfraktion selber kam, größtenteils. Ja, und damit haben wir das Ende quasi der heutigen Folge jedenfalls erreicht. Wie immer, herzliches Dank an alle, die heute fleißig dabei waren. Danke an dich, Hans, natürlich, selbstverständlich. Insbesondere. Und zum Schluss noch zwei, drei kurze Hinweise. Erstens, ihr findet in den Shownotes wie immer den Link zu unseren ganzen Feedback-Möglichkeiten. Ich will nochmal darauf verweisen, dass wir auch auf den bekannten Plattformen sind, also immer noch auf X, auf Instagram, aber auch schon seit Anfang an auf Blue Sky, schon als noch da die wenigsten sich rumgetrieben haben und nicht erst jetzt, wo die ganze Welle auf Blue Sky sich bezieht. Und dann gerne nochmal der Verweis darauf, dass wir seit der letzten Folge auch die Möglichkeit haben, eines Kurzfeedbacks, da ist ein Link drin, auf den man nur klicken muss und dann gibt man quasi in ein Antwortfeld seinen Hinweis, seine Tipps hinein. Und dann verschwinden die zwar automatisch wieder, aber das ist ein bisschen einfacher vielleicht, als das noch bei der alten Variante über E-Mail war oder über die Social-Media-Kanäle. Und dann findet ihr noch einen zweiten Link, ist zwar ein bisschen verwirrend, aber ich habe ihn extra gekennzeichnet, in den Shownotes mit einem kleinen Aufruf. Denn wir haben uns überlegt, wie wäre es denn nach jetzt fast 5 Jahren Podcast, wenn wir mal in so ein kleines FAQ gehen. Also wir fragen euch quasi, welche Fragen hättet ihr an uns? Welche Fragen würdet ihr uns quasi stellen? Was interessiert euch? Worüber sollen wir mal sprechen? Und wir werden dann, so ist jedenfalls die Planung, irgendwann Anfang des nächsten Jahres, vermutlich erst nach der Bundestagswahl, irgendwie mal so eine kurze Spezialfolge aufnehmen, natürlich hinter der Paywall, weil die mal bezahlen muss, nein, natürlich nicht, irgendwie so ein bisschen so ein kleines Entgegenkommen, um mal damit umzugehen. nur nicht irritiert sein, also sind halt leider zwei Links jetzt drin, ich habe die aber so versucht zu trennen im Absatz, dass man die ganz gut erkennen kann. Genau, und ausblicktechnisch, wir würden im Dezember dann, ja, warte mal ganz kurz, bevor ich zum Ausblick komme, EN, möchtest du erstmal was sagen, oder erstmal TM, wer von euch auch immer?
Darf ich?
Ja, na los, dann mach.
Also kurz an die ZuhörerInnen, wenn ihr wissen wollt, wovon RB nachts träumt, dann ist das jetzt ihre Chance, ihn zu fragen. Ne? Also, die muss man auch nutzen. Ganz wichtig.
Ich hoffe, er träumt von seiner Freundin, aber das ist eine andere Geschichte. RB, willst du doch antworten? Ja gut. Willst du es beantworten, die Frage, oder wie?
Ich habe schon wieder ins gestummte Mikrofon geredet, tut mir leid. Nein, die Standardantwort darauf, nur um schon mal einen Vorgeschmack zu bekommen, ist natürlich Satz Pythagoras und der neue heiße Anwärter ist die orthogonale Projektion.
Orthogonale Projektion, seit heute. Frisch mit dabei.
Cool. Ja, gut, willkommen im Nerd-Bereich. Ian, hast du noch Ergänzungen, bevor ich in den Ausblick gehe?
Ich habe tatsächlich letztens von Ihnen geträumt. Vermisse ich den Politikunterricht doch. ich wollte fragen, was zum Henker ist Blue Sky? Ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber dass ich schon raus bin, mitzukriegen, was die neuesten sozialen Medien sind oder whatever, das ist jetzt schon ein bisschen...
Ja, vor allen Dingen hast du nicht gesagt, du studierst was mit Medien, irgendwas mit Medien wie Friedrich Küppersbusch. Also, kurz gesagt, es gab, als diese Anfänge waren, dass sich Twitter in X verwandelt hat und da diese Radikalisierung und Hass zugenommen hat, dann gab es diese erste Gegenwart, das war Mastodon, also so ein Social-Media-Netzwerk, was dezentral gelaufen ist. Das war aber, fand ich persönlich, immer ein bisschen nervig, weil das nicht so gut funktioniert hat mit der Verbindung und ne, und immer noch viele auf Twitter geblieben sind oder X. Und jetzt eigentlich seit über 1,5 Jahren gibt es dieses Blue Sky, das ist ein ganz ähnliches System von der Grundlogik her, sieht doch aus wie X, war anfangs verschlossen, also da brauchte man so einen Zugangscode, den habe ich relativ früh aber bekommen oder zwei Codes bekommen, sodass wir seit Anfang an auf der Plattform sind und jetzt ist ja gerade die Welle, dass alle Journalisten von X rübergehen auf Blue Sky, sodass jetzt da sich auch so eine politische Blase auftut, die früher nicht da war, das war das Problem, Blue Sky war was für Nerds und mittlerweile gehen sie alle von Twitter oder X weg und deshalb wollte ich darauf mal verweisen, dass wir seit Anfang an einen Blue Sky Account haben.
Alles klar. Gut, jetzt muss ich noch ganz kurz meinen Studiengang verteidigen. Also nur weil etwas Medienwissenschaft heißt, heißt es nicht, dass wir die ganze Zeit irgendwelche sozialen Medien auseinandernehmen, sondern eher die medienwissenschaftlichen Theorien von den alten weißen Männern. Der eine sagt, alles ist ein Medium, der andere sagt, es wird erst zum Medium, wenn du es zum Medium machst. Also es ist eine weit verbreitete Annahme, dass ich die Expertin von allen sozialen Medien sein werde nach meinem Studium, aber dem ist absolut nicht so.
So habe ich es auch gar nicht gemeint. Das war ein schlecht platzierter Scherz, kannst du heute Nacht von träumen. Und dann ist es, glaube ich, gut. Genau, also so quasi der Ausblick. Wir würden uns im Dezember wieder mit unserer altbekannten Jahresrückblicksfolge. Wir haben uns wieder dafür entschieden, zwei Schwerpunktthemen uns anzuschauen, die dieses Jahr für uns bedeutsam waren. Welche das werden, werdet ihr hören. Einen habe ich vorhin schon verraten, egal. Und wir werden auch wieder unseren allzeit beliebten persönlichen Jahresrückblick vollziehen, den ich nicht moderieren muss. Da freue ich mich besonders drauf. Das ist immer der schönste Punkt am Ende des Jahres, wenn ich immer nicht Verantwortung trage. Da habe ich große Freude drauf und freue mich darauf schon sehr. Die Folge kommt irgendwann knapp vor Weihnachten unter euren Weihnachtsbaum. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, kommt gut durch die Adventszeit und wir hören uns dann, wie gesagt, in knapp zwei Wochen schon wieder. Also die Folge muss schnell durchgehört werden. Wobei, wenn ihr hier seid, habt ihr sie ja durchgehört. Weiß ich gar nicht. TM, was noch? Los.
Freut euch, dass Santa Kabisch mit einer neuen Weihnachtsfolge vorbeikommt.
Passt sogar fast figürlich. Eine Geschichte. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Bis dahin. Bleibt politisch und bis bald. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.